Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Kachava's All-in-One Whole Body Shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Savor the season knowing you're getting the good stuff your body craves. With Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com and use code NEWS for 15% off.
Ein Jahr Landesregierung, 18 Monate Thüringer Landtag. Was ist passiert?
Am Anfang habe ich ihn noch für so einen politischen Leichtmatrosen gehalten und jetzt ist er schon so auf dem Weg zum Schwergewicht.
Die SPD ist in der Brombeere das, was die Grünen in Rot-Rot-Grün waren, die kleine nervige Schwester am Koalitionstisch.
War das vonnöten? Also hätte das gemusst?
Ich glaube, das haben die Leute langsam über. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind noch einmal da beim Podcast Reden wir über Thüringen. Wir nehmen am Freitag vor Weihnachten diese Folge auf und werden uns heute mal mit der Landesregierung beschäftigen. Das wird kaum jemanden wundern, denn diese Landesregierung existiert ja mittlerweile seit einem Jahr. Das ist also Zeit, um mal darauf zu gucken, was haben die Ministerinnen und Minister so veranstaltet in dem zurückliegenden Jahr in Thüringen. Und das machen wir heute als Team der Politikreporterinnen und Reporter der Funke Mediengruppe. Gemeinsam mit mir im Studio sind meine Kollegin Elena Vogel und mein Kollege Elmar Otto. Hallo ihr beiden.
Hallo. Und den Mann, den ihr gerade reden gehört habt, ist Fabian Klaus, unser Kollege in der Politik und Chef.
Hi Elena, hi Fabian.
Ja genau, dann sind wir ja schon mitten im Thema. Worüber reden wir? Ich habe es gerade schon angedeutet. Ein Jahr Landesregierung, 18 Monate Thüringer Landtag. Was ist passiert? Wie haben sich die Ministerinnen und Minister geschlagen? Und natürlich gucken wir auch mal auf die Fraktionsvorsitzenden im Landtag. Denn welche Rolle spielt die Opposition? Diese Frage muss in Thüringen natürlich auch beantwortet werden. Wir haben ja zuletzt noch mal eine INSA-Umfrage veröffentlicht, wo aktuelle Umfragezahlen gezeigt haben, dass die AfD mittlerweile bei 39% gemessen wird, die CDU bei 24%, das BSW bei 7%, die SPD bei 6% und die Linke bei 14%. Oder zusammengenommen hat
keine
die
Mehrheit mehr.
Sowieso keine Mehrheit, haben wir ja sowieso nicht. Und jetzt haben wir erst recht keine Mehrheit. Und die Brombeere, so nennen wir ja CDU, SPD und BSW, haben zusammen sogar weniger als die AfD. Also alles in allem, es bleibt kompliziert in Thüringen und deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir gleich mal irgendwie in Medias Res und gucken mal aufs Kabinett und beginnen mal mit der Zeugnisvergabe. Ich glaube, Elmar, du hast uns den ersten Minister vorbereitet.
Und wenn wir an Zeugnisvergabe denken, dann denken wir natürlich gleich an den Bildungsminister. Der hat auch die größte Baustelle im Land und hat auch in der Vergangenheit hat sein Ministerium, als er es noch selber nicht verantwortet hat, die größten Schlagzeilen immer produziert. Seit einem Jahr im Amt ist Christian Tischner, der ehemalige CDU-Bildungspolitiker, jetzt eben Ressortchef. Und er hat es zugegebenermaßen, wenn man mal auf eine seiner Stärken schaut, geschafft, den Unterrichtsausfall in die Einstelligkeit zu drücken. Er hat einen durchaus kommunikativen Stil offensichtlich eingeführt, wenn man bedenkt, dass er die Schulordnung novelliert hat und es da sehr, sehr viel Kritik gab, weil er gesagt hat, ich möchte einen Schulfrieden und er hat am Anfang genau das Gegenteil damit ausgelöst, weil er beispielsweise auch für Gemeinschaftsschulen in dieser Schulordnungsnovelle Kopfnoten vorsah oder frühzeitigere Versetzung. Das hat er dann aber hinterher wieder eingefangen.
Ich wollte dich gerade fragen, ob die SPD diesen kommunikativen Stil von Herrn Tischner auch so sieht.
Die hat genauso wie das BSW das durchaus kritisiert, was er da gleich am Anfang auf die Beine gestellt hat.
Und ich wollte dich noch fragen, war das vonnöten? Also war das, hätte das gemusst, hätte das gebraucht oder gab es da Unfrieden, der reingeworfen wurde, der überhaupt nicht notwendig gewesen wäre?
Also er hat das umgesetzt, was er im Wahlkampf versprochen hat. Er hat gesagt, mit uns, mit der CDU, da soll Leistung wieder im Vordergrund stehen und nicht diese, ich sag mal, Kuschelpädagogik. Das ist aber durchaus umstritten, weil längeres gemeinsames Lernen ist eigentlich das Gebot der Stunde und das ist moderne Pädagogik. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, er hat da den einzig richtigen Weg gefunden. Allerdings bekommt er sehr viel Rückendeckung von Teilen der Wirtschaft zumindest, also von Kammern, die sagen, ja, wenn bei uns Schüler hinkommen und eine Ausbildung beginnen, sind sie manchmal noch nicht fit genug. Ne? Das mag daran liegen, weil es in Teilen eben zum einen unwahrscheinlich viel Unterrichtsausfall gab und zu wenig Stoff vermittelt wurde, aber zum anderen eben, dass zu selten oder nicht früh genug vielleicht auf das Leistungsprinzip geschaut wurde. Das heißt also, dass keine Noten vergeben wurden.
Note ist das richtige Stichwort. Welche Note hat Christian Tischner für sein erstes Jahr als Amtschef verdient, aus deiner Sicht?
Ich würde sagen, ich gebe ihm eine 3.
Da ist noch Potenzial nach oben, würde ich sagen.
Gehst du damit?
Ich hätte ihn jetzt tatsächlich ein bisschen besser eingeschätzt. Ich hätte ihn bei so einer 2-3 gesehen. Ich finde, er macht das nicht so schlecht.
Ja, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, also deswegen bekommt er von mir eine 3 und die Wahlperiode hat ja gerade erst begonnen. Er hat ja ein großes Ressort. Dazu gehören auch noch die Hochschulen, dazu gehören auch noch die Kultureinrichtungen und da gibt es auch noch jede Menge zu tun und er ist wirklich ein klassischer, anfangs zumindest, Bildungspolitiker gewesen und fuchst sich gerade immer mehr, ich glaube, das wird er gar nicht bestreiten wollen, auch in die anderen beiden Themen rein. Ich würde sagen, Hochschule liegt ihm dann wahrscheinlich sogar eher noch als Kultur. Das macht er immer besser, aber da gibt es jede Menge zu tun. Ich sage auch nur, Hochschulfinanzierung ist ein großes Thema. Natürlich, Kultureinrichtungen brauchen auch sehr viel Geld. Ne? Da steht noch einiges an und deswegen. Aber ich sage ja auch gar nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Was würdest du ihm denn geben?
Ich wäre tatsächlich auch mit Blick auf die Kultur, wir haben ja die Kulturdebatte im Haushalt zuletzt gesehen, wäre ich tatsächlich auch bei einer 3 aus den von dir genannten Gründen. Denn die Kultur und dass in der Kultur tatsächlich noch ein bisschen was passiert ist, auch in der Haushaltsdebatte, das hat er renommierten Kulturpolitikerinnen aus dem Thüringer Landtag zu verdanken, dass da wirklich auch noch ein bisschen was nach oben gegangen ist. Ich nenne nur mal stellvertretend Katja Mitteldorf von den Linken, der eher auch persönlich gedankt hat in der Haushaltsdiskussion über seinen Staatssekretär. Und deshalb würde ich auch sagen, bei Christian Tischner sind wir mit einem, was ist das dann, befriedigend, eine 3, sind wir ganz gut unterwegs. Elena 2-3, du sagst 3, ich würde auch 3 sagen.
Gut, dann beuge ich mich, ihr Lieben, dann habt ihr gewonnen. Und wir merken schon, wer hier die strengere Hand, die strengere Hand hat.
Ja, genau. Aber Elena, 3 für Tischner. Da gibt es ja noch so einen Minister, der ist omnipräsent. Und manchmal stellt man sich die Frage, wenn man ihn so sieht, ist das kleines oder großes Karo, was er hier verhandelt? Das liegt nicht nur am Sakko, was er trägt. Das kleine und große Karo stammt übrigens vom Kollegen Elmar Otto. Das will ich gar nicht für mich in Anspruch nehmen. Aber wen hast denn du uns mitgebracht?
Ich weiß schon, auf wen du anspielst. Und zwar auf unseren Digital- und Infrastrukturminister Steffen Schütz aus dem BSW. BSW jetzt neu in der, nicht nur in der Regierung, sondern auch bei uns im Landtag und neu gegründet. Und zuallererst will ich vielleicht nochmal sagen, das BSW ist gegen den Willen von Sarah Wagenknecht in die Regierung gegangen. Steffen Schütz und auch Katja Wolf hatten da einige Kämpfe auszugraben und da gab es nicht nur Frieden. Also es gab schon zu Anfang der Periode quasi eine große Unruhe innerhalb der Partei. Und Steffen Schütz hat sich aber immer vorne rangestellt und hat immer gesagt, wir wollen das, wir wollen in diese Regierung gehen. Und hat auch immer gesagt, ich will das Digitalministerium haben, weil er nämlich Unternehmer ist. Also er nimmt für sich da auch in Anspruch, viel zu wissen, viel Kompetenz zu haben. Bisher, würde ich sagen, fällt er vor allem nicht nur wegen seiner Sakkos auf, sondern auch, weil er schön viel redet, was er alles vorhat und was er alles plant, was er alles machen möchte. Du, Elmar, hattest jetzt vor kurzem die Thüringen-App aufgeschrieben, eine App, die an den Start gehen soll, kommenden Sommer, mit der sich Herr Schütz auch relativ gut schmückt, die ja auch immer schön vor sich her schiebt und sagt, oh, guck mal, wir machen da was, wir machen die Thüringen-App. Bisher, meine Meinung, ihr könnt mich da korrigieren, würde ich allerdings sagen, ist noch nicht so richtig viel gekommen. Es ist viel Schönwetterreden, es ist viel, was man sagt, was man vorhat. Es ist in der Umsetzung, die Thüringen-App ist jetzt im Kommen, noch nicht so richtig angekommen, zumindest bei mir.
Siehst du es auch so, Emma?
Das sehe ich genauso wie du. Das Interessante dabei, man muss sagen, okay, Herr Schütz ist Unternehmer, aber er ist vor allen Dingen auch Marketing-Experte. Er hat nämlich irgendwie eine Werbeagentur oder sowas in der Art zumindest geführt. Das merkt man auch. Also er vermarktet sich und auch ansatzweise die Brombeere, aber vor allem sich sehr gut, nicht nur optisch, auch inhaltlich. Er gibt zu, dass er ungeduldig ist, dass ihm vieles nicht schnell genug geht, aber man merkt dann, aha, er stößt an seine Grenzen, weil jetzt ist er im öffentlichen Dienst und da malen die Mühlen manchmal viel, viel langsamer, als ihm das lieb ist und deswegen geht vieles nicht schnell genug und er muss natürlich irgendwann mal zumindest jetzt in absehbarer Zeit aus diesem Ankündigungsmodus rauskommen, nämlich dann auch wirklich mal was umsetzen. Den ersten Aufschlag zugegebenermaßen hat er jetzt mit dieser Thüringen-App gemacht.
Ich korrigiere euch an der Stelle ungern. Es ist der zweite Aufschlag von Steffen Schütz, weil der erste Aufschlag war der tatsächlich doch durchaus sehr gut angenommene Bauturbo mit Entbürokratisierung von Bauanträgen und so weiter und so weiter. Da hat er 23 Punkte tatsächlich ins Gleis gesetzt. Jetzt kommt mit der Thüringen-App der zweite große Aufschlag. Aber, und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken das, an der Stelle werden wir uns dann wieder einig. Das hat ganz viel aktuell noch mit Ankündigungen zu tun. Aus den Gründen, die du gerade sagst, immer, ne? Weil die Mühlen da ziemlich langsam mahlen im TMDI, Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur.
Was ich aus dem Unterbau des Ministeriums auch höre, ist, dass man mit der Art und Weise, wie Herr Schütz auftritt im Ministerium, schon auch, also dass er so ein bisschen aneckt, quasi, dass man ihm immer so bremsen muss und sagen muss, okay. Herr Schütz, es ist eine gute Idee, aber es geht nicht so schnell, wie Sie das gerne.
Kleine Geschichte an der Stelle zu Steffen Schütz, weil das hörst du richtigerweise, glaube ich, aus dem Unterbau des Ministeriums. Das kann man aber tatsächlich auch öffentlich beobachten, wenn dann zum Beispiel Herr Schütz den Bauturbo vorstellt auf Einladung der drei Brombeer-Fraktionen im Thüringer Landtag und er dann seinen Abteilungsleiter in Coram Publico anguckt und ihm erklärt, dass das alles nicht schnell genug geht, kann ich mir gut vorstellen, dass das bei den Mitarbeitern sehr gut ankommt. Ironie aus an der Stelle. Also das erzählt er auch zum Teil öffentlich.
Ich wäre bei Herrn Schütz bei einer 3 gewesen, hätte ihn also in meiner feurigen Sicht hinter den Tischlern gesehen quasi. Ich lasse mich aber korrigieren und schaue mal in die Runde zu meinen Kollegen und frage die mal, was die denn so denken über die Benotung.
Also ich sehe ihn auch hinter Herrn Tischler, nämlich mit einer 3-, würde ich sagen. Das liegt eben daran, dass es, du hast recht, also Bauturbo, aber selbst das, da bin ich gespannt, wie sich das am Ende dann entwickelt. Bauturbo ist ja am Ende auch, nämlich es geht da um die Bauanträge ja auch dann am. Das ist ja auch Teil dieser Thüringen-App. Ne? Aber er hat mich überrascht. Am Anfang habe ich ihn noch für so einen politischen Leichtmatrosen gehalten und jetzt ist er schon so auf dem Weg zum Schwergewicht.
Ich wollte gerade sagen, ich erinnere doch eine Kolumne, in der du das sehr wohlwollend mal aufgeschrieben hast. Der mallorquinische Leichtmatrose, der zum politischen Schwergewicht geworden ist. Ich teile übrigens nicht die Einschätzung, dass Herr Schütz hinter Herrn Tischner ist. Ich bin da auch eher bei Elena. Das hat bei mir aber tatsächlich was damit zu tun, dass er noch von ein paar Vorschusslorbeeren zehrt, und zwar aus den Koalitionsverhandlungen, als er noch BSW-Landesvorsitzender ja auch war, zentral mit verhandelt hat und es zwar im BSW keinen Frieden gab, aber am Ende eine Friedenspräambel im Regierungsvertrag dafür sorgte, dass wahrscheinlich diese Koalition überhaupt zustande kam und die ging ja wesentlich auf Steffen Schütz zurück.
Ja, stimmt, auf jeden Fall hast du recht, aber das war halt eine andere Funktion. Da war er halt
nicht. Absolut, ich sage, er zehrt bei mir noch vom Vorschusslorbeeren, deswegen ist meine Bewertung da vielleicht auch nicht so ganz sattelfest. Also worauf einigen wir uns da jetzt? Auf eine 3?
Na gut, die zweite 3, die wir heute vergeben.
Ja, die zweite 3, die wir vergeben. Gut, jetzt gucke ich hier mal auf.
Fabian, du hast uns auch jemanden mitgebracht.
Ich wollte gerade sagen, jetzt gucke ich gerade mal auf mein Skript, wer eigentlich dran ist und stelle fest, dass wir gelandet sind bei Beate Meissner, der Thüringer Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz. Warum betone ich das an der Stelle so? Könnt ihr es mir sagen?
Verbraucherschutz ist jetzt noch nicht ihr Steckenpferd geworden.
Ja, oder? Das war das Ministerium, was Beate Meißner, CDU, jetzt leitet, war früher das Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Und eine der ersten Amtshandlungen von Beate Meißner als Ministerin ist gewesen, dass sie das J, die Justiz, im Namen wieder nach vorn gezogen hat. Und das kam insbesondere natürlich bei der Thüringer Justiz sehr gut an, die unter, sagen wir mal, zwei Ministern vorher, vielleicht sogar unter drei Ministern vorher, den Eindruck hatte, dass sie hinter der Migration, die in diesem Haus auch verankert ist, doch ein Stück zurücksteht und dass eben der Minister, die Ministerin sich nicht wirklich um die Justiz kümmert. Da hat Beate Meißner sehr schnell deutlich gemacht, dass sie das ändern möchte. Ich glaube, es gelingt ihr auch.
Interessanterweise hat sie aber trotzdem die ersten Pflöcke eingeschlagen in der Migrationspolitik.
In der Migrationspolitik, genau. Denn die Abschiebehafteinrichtung, die es jetzt in Arnstadt gibt, war ihr erstes großes Projekt. Das ging relativ schnell. Ich glaube, wenige Tage nach Regierungsübernahme wurden da schon die ersten Konzepte in der Regierungsmedienkonferenz präsentiert. Und es wurde dann auch relativ schnell umgesetzt. Es gibt diese Abschiebehafteinrichtung jetzt. Das war ein CDU-Wahlversprechen. Die ist umgesetzt.
Da gab es aus der Zivilgesellschaft aber auch deutliche Kritik an der.
Gab es deutliche Kritik, das sind eben die unterschiedlichen Schwerpunkte. Ne? Die Linke hat das ja auch kritisiert, die linke Fraktion, die aber interessanterweise genau diesen Haushalt, wo eine, jetzt wird es sehr technisch, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte ganz stark sein, eine sogenannte globale Mehrausgabe, die wir eigentlich immer nur als globale Minderausgabe kannten, bis zu dem Zeitpunkt verankert war und Beate Meißner eben die Beinfreiheit hatte, um diese Einrichtung umzusetzen. Ich möchte gerne noch zwei Punkte sagen zu Meißner. Der Vertrag der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl, die unter der Vorgängerregierung sehr viele negative Schlagzeilen gemacht hat, ist jetzt gekündigt. Das heißt, diese Einrichtung gibt es nur noch bis Ende 2026. Ich bin gespannt, wie das dann neu aufgestellt wird. Das nächste große Projekt, was Beate Meißner vor der Brust hat. Und dann hat sie sich jüngst ja auch exponiert, indem sie sehr deutlich gemacht hat, wie sie zum Beispiel zu einem AfD-Verbotsverfahren steht. Da hat sie vor Juristinnen und Juristen vorgetragen in Erfurt, sehr pointiert, und hat gesagt, also eindringlich davor gewarnt, ein solches Verfahren einzuleiten und hat damit auch mal deutlich gemacht, wo eigentlich die Trennlinie in dieser Landesregierung verläuft, nämlich zwischen der SPD auf der einen Seite und der CDU und dem BSW auf der anderen Seite. Denn ein anderer Minister aus diesem Kabinett, auf den wir später noch zu sprechen kommen, ist Georg Mayer, der Innenminister, der ist ja jemand, der sehr offensiv ein AfD-Verbotsverfahren fordert. Aber noch nicht so viel zu Georg Mayer, sondern eher zu Beate Meißner.
Bei der ich schon noch mal eine Frage hätte, ja, bei der Abschiebehaft. Und zwar nützt die was? Wird die gut, also ist die ausgefüllt? Und ich habe auch die Frage an dich, haben wir genug Personal dafür? Also ist das nur Schönwetterreden oder ist es nur quasi Politik, die man macht? Oder gibt es da?
Es ist erstmal die Umsetzung von Recht und Gesetz. Und das Personal ist vorhanden. Das ist die Aufgabe von Beate Meißner, dieses Personal zu beschaffen, zu besorgen. Das ist ihr gelungen. Da gab es am Anfang, darauf spielst du wahrscheinlich an, da gab es am Anfang durchaus Probleme. Mittlerweile scheint das doch durchaus gut gelungen zu sein. Jetzt könnte man davon ausgehen, jetzt gibt es eine Abschiebehafteinrichtung und plötzlich sind alle Abzuschiebenden auch weg aus Thüringen. Das ist so nicht. In dieser Abschiebehafteinrichtung gibt es 10 Plätze. Da geht es vor allen Dingen auch darum, dass straffällig gewordene, die hier kein Aufenthaltsrecht haben, abgeschoben werden können. Und da werden auch nicht nur Abschiebungen aus Thüringen finden da nicht nur statt, da finden auch Abschiebungen aus anderen Bundesländern statt. Denn plötzlich kommen auch andere Bundesländer nach Thüringen und beanspruchen da einen Platz, wenn einer verfügbar ist. Also das ist natürlich, hat ganz viel mit Symbolpolitik zu tun, das hat ganz viel mit der Rechtsstaat funktioniert und wir zeigen das jetzt auch zu tun. Aber es ist eben auch ein Projekt, was im Wahlkampf eine Rolle gespielt hat. Wir hatten keine Abschiebehafteinrichtung in Thüringen, wir hatten einen Platz in Ingelheim und wenn dann ein Landkreis eine Abschiebung machen wollte, musste der viele 100 Kilometer weit fahren.
Ja? Weil du Symbolpolitik erwähnst, das sehe ich nämlich auch so. Am Ende ist es so, dass, würde ich sagen, die CDU jetzt als die stärkste Kraft in der jetzigen Regierung gesagt hat, wir stehen natürlich auch für einen Wechsel. Wir hatten vorher 10 Jahre Rot-Rot-Grün. Die haben aus CDU-Sicht also so eine Wischi-Waschi-Migrationspolitik gemacht. Es kamen viel zu viele Menschen. Es war eine Angela Merkel-Willkommenspolitik und haben nicht, aus konservativer Sicht, nicht konsequent genug abgeschoben. Das wollen wir jetzt anders machen. Man hätte natürlich auch weiterhin sagen können, okay, wir bedienen uns weiterhin in einem anderen Bundesland für unsere Abschiebehaftplätze. Jetzt hat man dieses Signal gesetzt, kommt doch zu uns, weil wir haben so eine Einrichtung, wir haben sie durchgesetzt.
Ja, da ein Detail an der Stelle nur noch, Abschiebehaftplätze in anderen Bundesländern, das war nie der Plural, es war immer ein Platz. Genau, dieses Signal hat man gesetzt. In der CDU heißt das Richtungswechsel in der Migrationspolitik. Genau, was gibt's zu Beate Meißner noch zu sagen? Das vielleicht nur so viel. Beate Meißner war für viele die Überraschungskandidatin für den Posten der Justizministerin, weil man sie eher im Bereich der Sozialpolitik vorher kannte. Aber ich glaube, sie hat sich da ganz gut eingefunden in diesem Haus. Das, was ich höre aus dem Haus, dass man mir sagt, ja, wir haben wirklich den Eindruck, da ist jemand, der kennt sich auch im Bereich Justiz aus. Und das ist in den zwei Legislaturen oder an der Legislatur vorher eben nicht so gewesen. Jetzt fragt ihr mich bestimmt gleich, welche Note würde ich Beate Meißner geben?
Ich würde
das klingt
denken,
für als, mich schon so ein bisschen nach als wär's 2-.
2 bis 3 hätte ich gesagt.
Ich bin tatsächlich glatt bei einer 2.
Ach, schau an.
Aus so. Den genannten Gründen. Also nicht nur aus den genannten Gründen inhaltlicher Natur, sondern eben auch aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, mit Blick auf das Haus und mit Blick auch auf die Rolle oder Bedeutung der Justiz und damit auch mit Blick auf die auf das Funktionieren des Rechtsstaats.
Ich gehe d'accord damit.
Ich würde sagen 2-, und ich wundere mich, dass ihr in eurem jungen Alter schon so altersmilde seid, aber alles gut.
Altersmilde?
2- ist ja jetzt nicht ganz so weit weg von dem, wo wir unterwegs sind. Insofern ist sie 2, aber sie muss natürlich dafür sorgen, dass diese 2 auch bis nächstes Jahr bestehen bleibt.
Ich finde, sie hat auch in einem schwierigen Umfeld bislang wenig falsch gemacht.
In einem schwierigen Umfeld wenig falsch gemacht.
Reicht für eine gute Note für mich.
Reicht auch für eine gute, würde ich auch sagen. Reicht für gut, aber das wäre jetzt meine nächste Frage. In einem schwierigen Umfeld wenig falsch gemacht, gilt das auch für die nächste Ministerin, die du uns mitgebracht hast, für Frau Boos-John?
Für Colette Boos-John gilt das aus meiner Sicht auch. Vielleicht muss man sie ein bisschen vorstellen. Unternehmerin, hat ein Bauunternehmen geführt, war auch Chefin der Familienunternehmer in Thüringen, also eines Interessenverbandes, ist erst kurz, bevor sie ins Schattenkabinett anfangs berufen wurde, ist sie dann erst in die CDU eingetreten, also war parteilos sehr lange.
Und als Landesvorsitzende der Familienunternehmer zurückgetreten.
Und zurückgetreten.
Oder nicht wiedergewählt worden, sagen wir es mal so.
Und sie bringt in dieses Ministerium durchaus frischen Wind, weil sie eben aus der Wirtschaft kommt. Und sie hat so ein bisschen Steffen Schütz-Vibes, jetzt in anderer Sicht, aber schon, weil sie eben aus der Praxis kommt, weil sie sagt, also, mir geht das auch nicht schnell genug. Sie will Bürokratieabbau vorantreiben. Sie war auch eine der wenigen, ich glaube, Christian Tischner war es auch, der bei der Entstehung der Bundesregierung in einem der Ausschüsse saß, die sich um thematische Schwerpunkte gekümmert haben, die eben aus ihrer Sicht jetzt für die Wirtschaft in dem Koalitionsvertrag des Bundes wichtig waren. Also sie hat da schon durchaus eine Rolle gespielt und sie mischt sich auch immer wieder von Thüringen aus in Bundespolitik ein und sagt, das ist jetzt so eigentlich nicht verabredet. Also sie geht sogar mit ihrer eigenen Partei dann hart ins Gericht und sagt, Moment, warum zum Beispiel, was ist hier mit dem Bürgergeld?
Sie ist ja so ein bisschen das Sprachrohr von Mario Vogt, der das ja, also der Thüringen in Berlin zu platzieren, das kommt, da werden wir später noch drüber sprechen, aber vielleicht können wir es an der Stelle schon mal anteasern, der Thüringen in Berlin zu platzieren, ja auch als Credo ausgerufen hat. Ist sie da so ein bisschen im Bereich Wirtschaft sein Sprachrohr, damit er sich nicht ganz so unbeliebt macht bei Friedrich Merz?
Kann sein, aber ich glaube sogar, sie macht das unabhängig von ihm. Die ergänzen sich ganz gut. Sie wird da auf jeden Fall auch wahrgenommen. Und wahrscheinlich überraschenderweise für manche, die jetzt gedacht hätten, gut, sie ist ja keine Politikexpertin in dem Sinne, dass man zunächst vermutet hätte, die hält sich ein wenig zurück. Das macht sie nicht. Und das finde ich gut. Sie kann an ihrer Rhetorik noch feilen. Da war ich überrascht, dass sie, obwohl sie eben schon einem großen Verband vorgestanden ist und dementsprechend auch oftmals schon eigentlich Reden halten musste, dass das nicht so ihre Stärke ist. Sie ist stark, wenn sie sich in einem Umfeld bewegt, wo sie wirklich ganz sattelfest mit der Materie ist. Da kann sie dann auch frei reden und alles sehr, sehr gut erläutern. Landtagsreden oder ich habe sie bei der Jungen Union gehört, das gehört nicht so zu ihren Stärken.
Hat sie inhaltlich eigentlich schon was hinbekommen in diesem Jahr?
Ja, das Wirtschaftswachstum in Thüringen liegt jetzt im ersten Halbjahr 25 über dem Durchschnitt, also entwickelt sich positiv. Jetzt kann man sagen, na ja, ist das nicht vielleicht auch auf das Umfeld zurückzuführen? Ist das nicht eine allgemeine Entwicklung? Aber sie hat einen Pakt für Wachstum und Arbeitsplätze mit initiiert und hat beim Bürokratieabbau einiges auf den Weg gebracht. Also ich finde, sie macht das gut und sie hat jede Menge angeschoben. Und wie der Ministerpräsident so gerne sagt, der sich ja auch teilweise so ein bisschen als Landwirt sieht, wir sehen und wir ernten später. Und das ist natürlich bei ihr auch der Fall.
Das ist bei ihr auch der Fall. Nichtsdestotrotz ist natürlich Zeit, um auch hier mal über eine Schulnote zu sprechen nach einem Jahr.
Ich würde sagen, nein, ich sage es sogar, 2.
Ich wäre bei einer 2-. Ich höre sehr wenig von ihr. Ja, vorhin haben wir gesagt, nichts hören ist auch gut.
Sie ist eigentlich omnipräsent, finde ich. Sie ist schon, teilweise schon also mit den unterschiedlichsten Themen möglicherweise fast schon ein bisschen zu oft dabei.
Also ich finde, sie ist sehr ruhig. Also ich nehme nicht so viel wahr an Sachen, die sie schon umgesetzt hat, sagen wir es mal so.
Sie ist nicht so, sie hat nicht so viel Skandalpotenzial wie vielleicht andere aus diesem Kabinett tatsächlich oder Aufruhrpotenzial. Ich teile immer aus den genannten Gründen tatsächlich auch deine Einschätzung. Die hat mich auch überrascht, wie sie sich relativ schnell eingefunden hat dort, aus dem Schattenkabinett ins Kabinett. Glaube auch, aber vielleicht korrigierst du mich da, wenn ich aus deiner Sicht falsch liege, aber ich glaube, sie profitiert auch davon, dass sie ein sehr gut funktionierendes Haus übernommen hat, was ja viele Minister in kurzer Zeit in unterschiedlicher Parteifarbe mit unterschiedlichen Eigenschaften und Arten Politik zu gestalten kennt und trotzdem, ich glaube eigentlich bei allen Ministern, also oftmals ist es ja so, dass in den Ministerien den Leuten egal ist, wer unter ihnen Minister ist. Ich habe im Wirtschaftsministerium zumindest teilweise einen anderen Eindruck. Da ist der Minister da und dann wird für den Minister gearbeitet, so wie es eigentlich auch sein sollte.
Ja, ich glaube, das sehe ich ähnlich wie du. Und sie lässt ihren beiden Staatssekretären auf freie Hand, weil was wir noch gar nicht erwähnt haben, was auch vielleicht gar nicht so richtig zu ihr passt, sie hat ja auch ein Ressort, was nicht sich nur um die Wirtschaft kümmert, sondern auch um die Landwirtschaft. Da hat sie einen Staatssekretär an der Hand, der sich da auskennt, der früher Landtagsabgeordneter war, der das auch ganz gut macht. Sie war schon im Ausland, der Staatssekretär jetzt auch. Sie war, glaube ich, in China, wenn ich das recht erinnere. Er war in Vietnam. Also die machen auch schon was, um solche Auslandsreisen von Landespolitikern gerade, sind ja oftmals umstritten, weil man sagt, was bringt das eigentlich? Aber man weiß, Unternehmer fahren da sehr gerne mit, weil Politiker einfach als Türöffner gerade für kleine mittelständische Unternehmen fungieren, also Ansprechpartner plötzlich im Ausland möglich sind, die vorher also ein normaler, vergleichsweise kleiner Unternehmer nie bekommen würde.
Ja. Also einigen wir uns hier bei.
Einigen wir uns auf eine 2
und schauen tatsächlich ganz flugs ins nächste Ressort, das früher mal was mit Landwirtschaft zu tun hatte, ganz früher. Jetzt vor allen Dingen sich um Umwelt, Energie und du kennst das dritte noch, ne?
Umwelt, Energie und das dritte spielt nicht so eine richtig
gute Rolle. Ja, DNETMUEN, genau. Umwelt und Energie und Naturschutz.
Naturschutz.
Das ist, genau. Wer ist der Minister? Wen hast du uns mitgebracht?
Wir haben als Umweltminister Thilo Kummer, jetzt BSW, früher Linke. Und man muss sagen, Herr Kummer hatte seine erste öffentliche überregionale Berichterstattung, nicht erste, aber als er ins Amt gekommen ist, schon relativ zu Beginn. Und zwar, weil
Vergangenheitsbewältigung, würde ich sagen.
Vergangenheitsbewältigung, genau. Und zwar, weil er im Wachregiment Felix Jaczynski hauptamtlicher Mitarbeiter des MFS war, das Ministerium für Staatssicherheit. Und das hat relativ hohe Wellen geschlagen. Da musste sich auch nachher Mario Vogt nochmal rechtfertigen, warum er denn so jemanden oder jemanden mit so einer Vergangenheit ins Ministerium holt.
Hat er das überzeugend gerechtfertigt aus deiner Stelle, aus deiner Sicht?
Also, ja, für mich war das nachher in Ordnung. Wie siehst du es denn? War das dann Hättest du es anders gemacht? Interessant ist ja auch, dass Ramelow quasi gesagt hat, nee, aus genau diesen Gründen nehmen wir ihn nicht als Umweltminister. Ihr seid näher dran vielleicht. Vielleicht könnt ihr es mir sagen.
Das wäre auch ein Punkt gewesen. Ich hätte auf Ramelow abgestellt und gesagt, gerade der linke Ministerpräsident hat eben den Thilo Kummer, der durchaus bei den Linken, als er noch bei den Linken war, auch immer als ministrabel galt, aber aufgrund seiner Vergangenheit bei der Stasi eben immer ausgeschlossen war, hat Ramelow ihn eben nicht genommen. Und jetzt Mario Vogt, der im Wahlkampf ja auch gesagt hat, er kann nie was mit den Linken machen aufgrund ihrer SED-Vergangenheit und so weiter und so weiter. Die Hörerinnen und Hörer werden das erinnern. Wir haben das oft thematisiert, auch an vielen verschiedenen Stellen. Das hat mich schon überrascht, dass das möglich wurde. Elmar, du, wie siehst du es?
Ja, manchmal ist es eben für in Anführungsstrichen dann Außenstehende viel leichter so zu entscheiden. Also was Ramelow sich nicht leisten konnte oder wollte, war eben weiterhin dieses Wir sind die SED-Nachfolger Plakat sich umzuhängen und zu sagen, ja guck mal, ist doch
ne? zu verstärken.
Und es, wenn man so will, hat Thilo Kummer da immer drunter gelitten. Man kann jetzt sagen, ja gut, vielleicht haben unter ihm auch Menschen gelitten, deswegen ist er nicht ministrabel, aber was er auf jeden Fall ist, ist ein Fachmann auf seinem Gebiet.
Ne? Dazu vielleicht später mehr. Wir können nochmal einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen, finde ich. Und zwar war Kummer auch Bürgermeister von Hildburghausen und war auch nicht ganz so richtig schön. Da wurde ihm nämlich misslungene Kommunikation, schlechter Führungsstil vorgeworfen. Da ging es um Schwimmbäder und um Kindergärten und um die Feuerwehr. Also richtig mit Ruhm bekleckert hat er sich da auch nicht.
Ja, er ist abgewählt worden.
Genau. Ja.
Was so eine neue Partei alles macht. Was für so eine neue Partei alles für Karrieren ermöglicht.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, er ist Fachgebiet in seinem Gebiet, stimmt. Da hat er wirklich eine große Expertise, hat sich jahrelang damit beschäftigt, hat auch, glaube ich, einen Fachwirt im Rinderzucht gemacht, genau.
Aber hat er inhaltlich schon was hingekriegt in diesem einen Jahr?
Das Ding ist, er wird stark kritisiert, vor allem von Naturschutz- und Umweltverbänden, die finden die Arbeit von Kummer nicht besonders dolle, um das jetzt mal freundlich auszudrücken. Und zwar vernachlässige er quasi den Natur- und den Umweltschutz. Die Kritik ist an vielen Stellen, finde ich, auch gerechtfertigt. Die große Natur- und Umweltschutz spielt jetzt in dieser Legislaturperiode unter diesem Minister nicht
zumindest
mehr,
im ersten Jahr.
Zumindest im ersten Jahr, gerade so wie wir es jetzt sehen, nicht mehr die bedeutende und herausragende Rolle, die sie noch unter Rot-Rot-Grün zum Beispiel
unter hatte. Unter dem grün geführten Ministerium, ne?
Genau, damals war es eben ein grün geführtes Ministerium. Jetzt, weil wir es angesprochen haben, Thilo Kummer ist eben auch Landwirt, Forstwirt, er hat, glaube ich, sogar auch Wald.
Und also, ein Wasserbüffel.
Wasserbüffel, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er die noch hat, ob er hat er noch. Da noch ja. Zu kommt, sich um die zu kümmern. Aber da wird das, ich finde, Thilo Kummer leidet ein bisschen darunter, dass die beiden anderen BSW-Minister so omnipräsent sind. Also nämlich Steffen Schütz und auch die Finanzministerin.
Ja, man fragt sich manchmal, wer ist eigentlich der dritte BSW-Minister? Ich will noch mal was Positives sagen über Thilo Kummer. Einfach zur Ehrenrettung auch, gar nicht so sehr inhaltlich. Aber Thilo Kummer hat ja lange gesucht nach einem Staatssekretär beziehungsweise einer Staatssekretärin, hat da verschiedene Probleme gehabt und hat sich dann tatsächlich für eine Frau entschieden, die aus dem Haus kommt, die im Haus eine Laufbahn gemacht hat, die das Haus kennt, die fachlich, so schätze ich es ein, da auch gut unterwegs ist. Also hat da wirklich jemanden genommen, wo man sagen würde, genau so kann man sich eine Laufbahn eben auch vorstellen.
Die vor allem auch aus der Verwaltung kommt.
Genau, die aus der Verwaltung kommt, die das Haus leitet und ist da gar nicht so sehr irgendwo unterwegs gewesen nach Parteifarbe. Jetzt könnte man sagen, okay, das BSW hat sowieso Probleme, kompetentes Personal zu stellen, was nicht die Regierung sprengen will in Thüringen. Also wenn man jetzt mal außerhalb von Thüringen schaut. Aber ich glaube schon, dass das eine gute Entscheidung von ihm gewesen ist. Würde dich aber schon fragen, Elena, Schulnote.
Aufgrund der ganzen Kritik und auch Kritik, die noch kommen wird, das könnt ihr dann die Tage auch noch lesen, würde ich sagen, sind wir bei einer 3- Richtung 3 bis 4 zurzeit.
Ich würde ihm auch eine 4 geben.
Ich auch. Ich bin tatsächlich bei einer 4. Das, was er tut, ist ausreichend, aber
vielleicht
eben
auch
nicht mehr.
4 plus noch.
Naja, 4 plus, 4 Tendenz plus? Zur 3.
Okay.
Aber besser wird's, also aus meiner Sicht wird's nicht besser.
Dann schauen wir mal, wir geben,
also vielleicht wird's besser.
Wir geben ihm auf jeden Fall noch die Chance und die Zeit, sich zu verbessern, würde ich sagen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt schon, es wird schlechter. Mal gucken, wie es weitergeht.
Wen haben wir denn zunächst? Habt ihr das?
Ja, jetzt gucke ich auch auf meine
Liste. Ich glaube, wenn ich das richtig habe, die Finanzministerin, oder?
Haben wir die Finanzministerin?
Nee, wir haben, wir haben den Innenminister jetzt.
Wir haben jetzt erstmal den Innenminister.
Ah, okay.
Ja. Weil wir über die Finanzministerin die letzten Tage schon so viel gesprochen haben, müssen wir jetzt erstmal noch den Innenminister vorziehen. Ja, wer wollte denn über den Innenminister reden? Das wollte ich machen. Oh, das ist überraschend. Ja, Georg Meyer ist der Innenminister. Georg Meyer, SPD, stellvertretender Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender. Aber wir wollen vor allen Dingen über ihn als Innenminister sprechen. Aktuell tatsächlich der längst gediente Innenminister Deutschlands in den Ländern. Sowieso schon eine ganze Weile der längst gediente Innenminister Thüringens. Dieses Amt, dieser Posten galt immer als Schleudersitz. Ich glaube, vor Georg Meyer hatte Thüringen 10 oder 11 Innenminister. Einige von der SPD, Richard Dewes war mit irgendwas bei 5 Jahren der längst gediente, bis Georg Meyer kam.
Dewes.
Verwechslung mit dem früheren Kollegen bei der TA sind ausgeschlossen, weil der eine schreibt sich mit W wie Viktor hätte ich jetzt fast gesagt.
Wolf?
W wie Wolf.
Bald.
Nein, wir schneiden das nicht raus, wir senden das auch. Und der andere schreibt sich mit B wie Bertha. So, wir wollen aber über Georg Meyer sprechen, den längst gedienten Innenminister. Der einzige tatsächlich am Kabinettstisch mit Kabinettserfahrung, ja, der also schon unter Rot-Rot-Grün gedient hat.
Das Schöne ist, man merkt es manchmal gar nicht.
Das würde ich auch sagen. Man merkt es tatsächlich manchmal nicht. Manchmal merkt man es aber schon. Wir reden mal über Inhaltliches von Georg Meyer. Und ich fange mit was Positivem an. Das wird euch überraschen. Ich fange mit was Positivem an. Georg Meyer hat relativ schnell zu Beginn der Legislaturperiode seine Vision von der Polizei 2029 öffentlich gemacht. Hat da viele Dinge aufgegriffen, die in der Polizei schon lange gefordert werden, die manchmal aber auch umstritten gewesen sind. Hat da wirklich einen Plan entwickelt mit Blick auf Digitalisierung der Polizei, mit Blick auch auf Anpassung der Dienststellen, Flächendienststellen an die Landgerichtsbezirke und so weiter, um das einfacher zu machen. Da war viel Positives dabei. Da ging es auch nochmal um Hubschrauberinvestitionen, da ging es um Investitionen in Gebäude und so weiter. Er will da viele Millionen, das war glaube ich eine 500 Millionen, von der er dann am Ende sprach, die da an Investitionen auch notwendig sein werden bis 29. Das liegt schon ziemlich detailliert vor im Thüringer Innenministerium. Also Georg Meyer hat eine Idee, wo er mit der Polizei hin will, für die er im Kern zuständig ist. Ja, das muss ich sagen, das habe ich positiv wahrgenommen am Anfang. Und jetzt, was irgendwann dann funktioniert hat, war die Videoüberwachung auf dem Erfurter Anger, die ja Wahlkampfthema im OB-Wahlkampf in Erfurt gewesen ist, wo das Innenministerium ganz lange gebraucht hat, also Videoüberwachung der Polizei. Ne? Das hat er auch umgesetzt. Und jetzt würde ich nochmal über 2 andere Sachen reden wollen, nämlich über die sogenannte Polizeiaffäre und über AfD-Verbot. Wir haben jüngst schon mal geschrieben, dass Georg Meyer eben sehr alarmistisch unterwegs ist und gebetsmühlenartig ein AfD-Verbotsverfahren predigt und das nicht unbedingt in seiner Funktion als SPD-Landesvorsitzender, sondern vor allen Dingen auch als Innenminister. Ich glaube, das haben die Leute langsam über, sich das anzuhören, weil er eben auch selber nicht tätig wird. Er könnte ja tätig werden über die Landesregierung in Richtung Bundesrat, so wie das jetzt das Berliner Abgeordnetenhaus macht, zumindest auszuloten. Und das Zweite ist die sogenannte Polizeiaffäre, bei der es darum geht, dass gegen Polizistinnen und Polizisten ermittelt wird, dass Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, Telefonabhöraktionen, auch Personalräte abgehört wurden.
Die offensichtlich in Teilen unverhältnismäßig waren.
Genau, bei Gewerkschaften durchsucht wurde. Und jetzt nach und nach die Beschlüsse von Gerichten dort gekippt werden. Und dann wird ganz oft die Frage gestellt, welche Verantwortung hat eigentlich Georg Meyer? Weil ist ja Polizei, ist ja Justiz, das ist auch das, was er immer sagt. Naja. Insbesondere bei den Ermittlungen wegen Geheimnisverrat muss natürlich sein Innenministerium eine sogenannte Verfolgungsermächtigung unterschreiben, damit überhaupt ermittelt werden kann. Und die wird auf Basis von Erkenntnissen unterschrieben, die die Staatsanwaltschaft vorlegt. und kann theoretisch auch verweigert werden. Es ist eben immer noch nicht ganz beantwortet, wer hat das geprüft, welche Erkenntnisse lagen vor. Denn auch diese Ermittlungen wegen Geheimnisverrat, da wurden jetzt Beschlüsse gefasst des Landgerichts, die sagen, die Durchsuchung, Abhöraktion war nicht rechtmäßig. Und es gibt eben immer noch einen Revisorbericht, der die ganzen Sachen untersucht hat, der sich angeschaut hat, ist das alles gut richtig gelaufen in der internen Ermittlung, den Georg Meyer unter Verschluss hält, der auch den Landtagsabgeordneten noch nicht vorlegt. Wir haben Teile davon einsehen können und muss sagen, da sind noch viele Fragen zu beantworten. Das nur mal so als inhaltliches grobes inhaltliches Potpourri der Arbeit von Georg Meyer im ersten Brombeerjahr. Und ich glaube, bei ihm muss man auch nochmal darüber reden, wie tritt er eigentlich nach außen auf? Emma, würde ich dich mal fragen, wie du das einschätzt. Du hast ihn häufiger mal in deiner Kolumne thematisiert. Sag mal drei Sätze zum Auftreten von Georg Meyer.
Ja, Georg Meyer, du hast es ja erwähnt, inhaltlich hat er auch versucht, einiges auf den Weg zu bringen, aber hat jetzt dann natürlich einen großen Personalkörper gegen sich, weil die internen Ermittlungen, Polizisten, ich weiß gar nicht, wie viele Polizisten gibt es in Thüringen, 6.000?
Deutlich mehr, 6.500.
Ja. Wenn da schlechte Stimmung ist, und das war in der Vergangenheit ja häufiger mal der Fall, wir erinnern uns auch an das schlimme Verbrechen in Klettbach, dann wirkt sich das auf alles aus. Und Georg Meyer, manchmal ist er einfach zu dünnhäutig, was seinen öffentlichen Auftritt angeht. Also wenn man ihn kritisiert, ist er einer, finde ich, der wenigen, ich weiß nicht, wie euch das so geht, dem man das dann gleich anmerkt, dass nachtragend ist. Dabei geht es ja nie um persönliche Kritik, sondern es geht immer um Kritik an der Sache. Und da würde ich mir wünschen, gerade von so einem erfahrenen Politiker, du hast es angesprochen, er ist der dienstälteste Minister, er ist eben der Einzige, der Regierungserfahrungen vorher schon mal hatte, dass man da sagt, ja, manches, in Anführungsstrichen, muss ich weglächeln, beziehungsweise das nehme ich eben auf meine Schultern und das nehme ich nicht persönlich. Ne? Und das nehme ich vielleicht sogar als konstruktive Kritik, um manches besser zu machen, um zu sagen, ja, stimmt, da ist was dran. Der Auftritt war nicht schlecht. Und ich finde, bei ihm kann man eben auch, man kann sagen, gut, er ist Minister, aber er hat eben auch noch eine andere herausragende Rolle, auch wenn das ein Ehrenamt ist. Nämlich er ist auch schon vergleichsweise lange jetzt SPD-Landesvorsitzender. Ja. Und da hat er immer wieder extrem Gegenwind innerhalb der eigenen Reihen. Er hat sehr schlechte Wahlergebnisse gehabt. Er hat auch, wenn man bedenkt, dass er eben jetzt schon so lange dabei ist, die SPD hat ja nun wirklich nicht an Fahrt aufgenommen, was jetzt Umfragen angeht, sondern kontinuierlich.
Wir haben es ja eingangs gesagt, sie krebs ja kontinuierlich bei 6% rum. Ja. Und das ist natürlich schwierig. Jetzt neige ich nicht dazu, das Wahlergebnis der SPD auch als Schulnote an Georg Meyer zu vergeben, sondern bin da deutlich weiter oben unterwegs, sondern
noch weiter unten geht ja auch nicht.
Nee, weiter unten geht nicht, stimmt. schon so lange her. Bin da tatsächlich bei Georg Meyer bei einer 4+. Wie seht ihr es?
Ich hätte ihm eine 4 gegeben, bis eine 4-. Ich finde, er ist deutlich hinter Kummer. Ich finde die Kommunikation oft schwierig, die Kommunikation nach außen oft schwierig. Wir hatten es jetzt angesprochen. Ich finde auch schwierig, dass er laviert zwischen SPD-Themen und konservativen Themen. Er findet dort oft nicht eine gute Balance, finde ich. Ich wär schlecht unterwegs.
Ja, das sehe ich ähnlich wie Elena. Ich würde auch sagen 4. Also ich bin da vielleicht nicht ganz so streng. 4-, 4 ist, ich sehe ihn so auf einem Niveau, wenn auch thematisch anders aufgestellt, wie Kummer.
Okay.
Also wir haben jetzt 4-, 4+ und 4. Ich würde sagen, wir einigen uns auf 4.
Wir einigen uns auf eine 4.
Wir einigen uns auf 4 und schauen mal auf eine Frau, die ganz viel mit Zahlen zu tun hat, während ich auf unsere Uhr gucke und wir dann gucken müssen, dass wir auch gut noch durchkommen. Die Frau, die viel mit Zahlen zu tun hat, hat ja in den letzten Tagen, Wochen und Monaten die Berichterstattung bestimmt. Elmar, du hast sie uns mitgebracht.
Genau, Finanzministerin Katja Wolf, früher auch Linke, früher Oberbürgermeisterin von Eisenach, dementsprechend auch mit Haushalten schon ein wenig vertraut, wenn auch mit Kommunalhaushalten.
Mit angespannten jetzt, Haushalten vor allen Dingen.
Genau, mit angespannter Haushaltslage. Die hat sie jetzt noch einmal um einiges potenziert erleben dürfen und hat jetzt Da kann man natürlich sagen, schaut mal, was ich hingekriegt habe. In den vergangenen 9 Monaten habe ich gleich für 3 Haushalte gesorgt, nämlich den aktuellen Haushalt und den Doppelhaushalt, der jetzt erst, wann war es jetzt? Gestern, ne? Genau.
Genau, wir zeichnen gerade am Freitag vor Weihnachten auf und am Donnerstag vor Weihnachten ist der Haushalt entschieden worden.
Ja, und das ist natürlich durchaus eine Leistung. Und was kann man ihr zugute halten dabei? Zum einen, dass sie es geschafft hat, das ist ja immer schwierig, die einzelnen Befindlichkeiten ihrer Ministerinnen und Ministerkollegen zu befrieden, zu sagen, so geht es nicht, weil man muss sich das so vorstellen, am Anfang sagen immer alle Ministerinnen und Minister, ich brauche ganz, ganz, ganz viel Geld, das sind dann immer Millionen oder teilweise sogar Milliardenbeträge und da muss die Finanzministerin das einbremsen und sagen, schaut mal auf unsere Schulden, die wir jetzt schon haben. Das funktioniert so nicht. Das bedeutet dann immer, dass sie dann Abstriche in ihren eigenen Ministerien machen müssen und dementsprechend müssen sie vielleicht mit weniger Personal auskommen oder irgendwelche Projekte hinten anstellen. Das hat sie also gut hinbekommen. Wenn wir jetzt einen Blick auf den Haushalt werfen, kann man sagen, stimmt, der Haushalt hat ein extrem hohes Investitionsaufkommen. Also ein ganz großes Paket, was ja auch den Kommunen teilweise zugutekommt. Das bedeutet also, damit wird die Wirtschaft angekurbelt, hoffentlich. Das kann man ihr zugute halten. Dann haben sie die Schuldenbremse reformiert. Also um nicht zu sagen, sie haben sie ein bisschen geschleift. Man kann jetzt also Schulden über einen längeren Zeitraum abbezahlen und neue aufnehmen.
Das würde ich ihr jetzt aber nicht zugute halten.
Ich sehe das kritisch, aber manche sagen, nee, mein Gott, das gibt es in anderen Bundesländern schon länger, warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Mhm. Interessant ist natürlich, dass die Linke es nicht gemacht hat. Und der Linke hat man ja immer vorgeworfen, Linken können traditionell nicht mit Geld umgehen und jetzt macht es eben eine konservativ geführte Regierung. Das hat Katja Wolfström umgesetzt. Grundsteuerreform ist auch ein großes Thema gewesen. Gleichwohl hat sie natürlich, kann man sagen, sie hat also einen enormen Schuldenberg jetzt nochmal angehäuft, also neue Schulden gemacht.
1,4 Milliarden.
Genau. Und wenn wir da auch mal so ein bisschen auf die Parteipolitik gucken.
Was mir gerade auffällt, ja. Ich unterbreche dich unheimlich gerne an der Stelle.
Ich merke das schon.
Du hast ja die ganze Zeit gesagt, Katja Wolf ist ehemalige Linke. Hm. Aber welcher Partei gehört sie denn an?
Ah, habe ich das noch gar nicht erwähnt. Nein. Man weiß es gar nicht. BSW, ah, ja. Ne, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Und das jetzt ja mittlerweile nicht mehr so heißt. Und worüber sich Katja Wolf vielleicht oder das bald nicht mehr so heißt?
Das jetzt schon nicht mehr so heißt.
Das ist nicht, dann war ich richtig.
Bündnis, ne? Du soziale hast Gerechtigkeit so, und wirtschaftliche Vernunft, okay. Den Namen wollte ich nur noch kurz so ein.
Ja,
nicht das. Immerhin eine von uns hat sich das gemerkt.
Ja. Wir dachten ja eine Zeit lang, es heißt irgendwann mal Bündnis Schütz und Wolf. Dazu
kann
ist
ja noch
es nicht
kommen.
Gekommen. Ja, genau. Ja, aber weil Katja Wolf vom BSW eben durchaus auch parteipolitisch ganz schön eingespannt ist, weil, wie wir es schon erwähnt haben, es unwahrscheinlich viel Kritik von Sarah Wagenknecht an der Regierungsbeteiligung des BSW in Thüringen gab, hat sie da teilweise an mehreren Fronten, will ich es mal sagen, zu kämpfen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ansonsten ist sie natürlich also immer, versucht sie sehr freundlich aufzutreten und auch, sag ich mal, die größten Probleme, ich will nicht sagen weglächeln, aber schon also sehr, sehr nett aussehen zu lassen.
Aber was natürlich nach innen auch bekannt ist, Katja Wolf ist eine unheimlich machtbewusste Person. Also die weiß schon, an welcher Stelle sie was tun muss, um dann auch durchzusetzen, was sie möchte.
Ja? Sonst wäre sie wahrscheinlich auch nie in diese Position gelangt.
Wäre sie nie in diese Position gelangt, wäre nie gegen den Widerstand von Sarah Wagenknecht in diese Regierung gegangen und hätte es auch bei allem Spardiktat und allem Schauen auch auf die Personalstellen nicht geschafft, ihren eigenen Leitungsapparat doch deutlich auszubauen. Das muss man, glaube ich, an der Stelle auch nochmal sagen. Also da gibt es ja nicht nur kreative Finanzierungsinstrumente oder neue Finanzierungsinstrumente, wie sie das nennt, sondern es gibt natürlich auch kreative Begründungen für, sagen wir mal, einen sehr ausgebauten Leitungsapparat, der das, was nach draußen doch nicht ganz so gut ankommt. Ich wollte nur nochmal was Negatives sagen, damit wir dann bei der Bewertung auch sehr ausgewogen agieren können.
Nein, du hast vollkommen recht. Das sehe ich auch so. Und sie hat es eben geschafft, sich in der Regierung, würde ich sagen, auch Respekt zu verschaffen bei den Ministerinnen und Ministerkollegen, weil sie eben doch teilweise mit harter Hand gesagt hat, so geht es nicht. Und das passt logischerweise nicht allen. Ja.
Was man vielleicht auch noch sagen sollte, ist, weg von ihrer Rolle als Ministerin hin zu ihrer Rolle als Vorsitzende, BSW, Landesvorsitzende. Das BSW ist mittlerweile, Fabian hat die Zahlen von...
Bei 7%.
Genau, genannt. Mehr als die Hälfte, oder waren es?
Nur 15,8% waren es zur Wahl und jetzt sind es 7%, jetzt
7%
im ersten Jahr. Muss man sich mal angucken. Emma, hast du eine Schulnote bei?
Ich habe eine Schulnote dabei und bin bei einer 2-.
Ich wäre bei einer 2+.
Ich bin auch bei einer 2- tatsächlich, aus den genannten Gründen und unter anderem auch aus dem Grund, den ich zuletzt sagte, mit dem ausgebauten Leitungsapparat. Also man kann natürlich immer Wasser predigen und selber Wein trinken. Das kommt nicht gut an draußen.
Was wir noch nicht erwähnt haben, glaube ich zumindest, Katja Wolf, wie Georg Meyer sind, damit hat sie es auch ein wenig gerechtfertigt, ihren Leitungsapparat auszubauen, ja auch noch stellvertretende Ministerpräsidenten. Also das, was der Ministerpräsident als Staatskanzler, als Machtapparat hat, das wollten die beiden, also Georg Meyer hat es weniger gemacht, weil er hat es in den vergangenen Jahren
schon
ein bisschen aufgebaut, genau, weil er schon so lange im Amt ist, dass sie einfach mehr Mitarbeiter brauchen, die nicht nur Fachpolitik machen, sondern natürlich auch mehr, auch wenn man das im Ministerium nicht machen sollte, Parteipolitik.
Das ist tatsächlich so. Habe ich auch tatsächlich so direkt gar nicht erwähnt. Sie ist stellvertretende Ministerpräsidentin, natürlich. Und trotzdem bleibe ich bei der Einschätzung, genau diese Argumentation hinkt eben nach draußen. Die hinkt ja auch bei Georg Meyer. Warum braucht Georg Meyer 2 Staatssekretäre und so weiter? Da kann man ja, das kann man ja durchdeklinieren durch die ganzen Häuser. Wir kommen mal in ein Haus, wo es jetzt auch 2 Staatssekretäre tatsächlich gibt. Wir haben nämlich noch eine Ministerin und einen Minister, über die wir noch sprechen müssen, bevor wir dann gleich nochmal ganz kurz auf die Fraktionschefs schauen. Wir haben noch die 2. SPD-Ministerin nach genau. Georg Meyer, Katharina Schenk. Helena, die hast du uns mitgebracht.
Das jüngste Gesicht im Ministerkabinett.
Das stimmt, die jüngste Kabinettsmitglied.
Genau. Frau Schenk ist 37 nämlich, aber das sei nur mal kurz so dahingestellt. Frau Schenk führt das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familien. So heißt das Ministerium jetzt, ist seit einem Jahr im Amt und was mir direkt in den Sinn kommt, wenn ich an Frau Schenk denke, deswegen fange ich auch erstmal mit was Negativen, für mich Negativerem an, ist die Familien-App, die an den Start gegangen ist, die sie als erste Leistung quasi mit an den Start gebracht hat und die doch hinter den Versprechungen, die gegeben wurde, finde ich, zurückhängt. Ich hätte das mal kommentiert als eine bessere Google-Suche. Es wurde viel Geld ausgegeben für eine Leistung, die man quasi sich auch woanders her hätte holen können. So viel vorweg an Kritik. Du schaust mich so an, als würdest du direkt einhaken wollen.
Nein, ich schaue immer so.
Okay. Ansonsten muss ich sagen, höre ich vor allem aus Verbänden. Ich war jetzt gestern bei Agathe, das ist so ein Verband zum Thema Einsamkeit, die sich um ältere Menschen befasst. Da höre ich sehr viel Positives über die Ministerin. Sie sei sehr klar in der Kommunikation, sie sei vorstellig geworden, sie hätte sich bekannt gemacht. Sie sei, nicht nur Agathe, sondern noch andere haben das gesagt. Und die Kommunikation sei gut. Ich finde auch, dass sie zum Beispiel Reden, die sie hält, dass sie das gut macht, frei macht, sehr schnell, oft. Was ist eure Einschätzung?
Also ich würde bei der Familien-App nur noch mal einwerfen wollen, dass Frau Schenk da natürlich was umgesetzt hat, was die Vorgängerregierung schon verbockt hatte.
Das stimmt.
Das muss man einfach mal sagen. Also dieses Geld für die Familien-App, das hatte die CDU damals reinverhandelt in die linke geführte Regierung, in den Haushalt. Und das hat die frühere zuständige Ministerin für Linken, Heike Werner, und ihr Haus, die haben das also dermaßen vor die Wand gefahren, dass es im ersten Jahr irgendwelche Gutscheinhefte mit Klebezetteln gab, die dann rumgefahren wurden. Und da ist diese App, bessere Google-Suche hast du geschrieben, teile die Einschätzung, ist aber dann durchaus jetzt erstmal was Zählbares, was Sichtbares, was dem Geist für dass dieses Geld bereitgestellt wurde, doch deutlich näher kommt als ein Gutscheinheft mit Klebezettelchen, wo gar nicht jeder rangekommen ist in den Sommerferien, weil darum ging es am Anfang. Ne? Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das sich weiterentwickelt und wie diese App möglicherweise noch weitergeht. Das ist so, was du aus dem Haus berichtest, das höre ich tatsächlich auch. Sie redet sehr schnell, sie ist sie hat manchmal so viele Gedanken, die sie vorträgt, dass ihre Mitarbeiter Probleme haben, das zu sortieren. Das habe ich auch schon mal gehört über sie. Was wir noch gar nicht gesagt haben, und das müssen wir, glaube ich, unbedingt mit erwähnen, Krankenhaus-Transformationsfonds. Den hat sie reinverhandelt zur Rettung der Krankenhauslandschaft. Das ist ihr schon im Jahr 25 in dem ersten Haushalt gelungen. Und da würde ich sagen, da ist ihr wirklich da hat sie wirklich einen Pfund, mit dem sie wuchern kann. Elmar, du hast gerade genickt.
Ja, ich glaube, sie ist aus meiner Sicht die meist unterschätzte Ministerin. Sie ist die Jüngste. Sie hat vorher schon als Staatssekretärin gearbeitet. Da hatte sie dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie aus Sicht, aus beamtenrechtlicher Sicht möglicherweise zu schnell ins Amt gekommen ist. Da hat man dann eine andere Konstruktion gewählt. Sie hat damals, wo war sie, bei Georg Mayer im Ressort mit, für Kommunales auch zuständig. Und da hat sie schon einen guten Job gemacht, weil sie eben so kommunikativ ist, wie ihr das schon beschrieben hat. Ich denke, sie hat manchmal so einen Redeschwall, dass ihre Wörter ihre Gedanken überholen. Und das ist aber sehr erfrischend, finde ich. Sie ist nämlich nicht so, sie hält sich dann oft nicht an Manuskripte. Das kommt besser an als jemand, der einfach nur alles abliest.
Ne? Manchmal zum Leidwesen ihrer Mitarbeiter, aber das ist dann
ja eben genau. So. Das mag manchmal ein bisschen schwierig sein, aber es kommt, glaube ich, bei den Menschen gut an. Und Kommunikation ist eben viel. Ne? Das hat bei Krankenhäusern genauso Erfolg gehabt wie eben damals schon, als sie Kommunalstaatssekretärin war. Am Ende muss man sehen, was wird aus all dem. Aber sie hat eben diesen Fonds reinverhandelt, der eben millionenschwer ist, im dreistelligen Millionenbereich. Und das ist eben schon ein Fund. Und am Ende macht sie auch etwas jetzt auf SPD-Ticket, was die CDU sich auch ganz oben auf die Fahnen geschrieben hatte, nämlich diese Modernisierung oder Zukunftsfähigkeit der Krankenhauslandschaft.
Mhm. Bei welcher Note sind wir denn bei Frau Schenk?
Ich bin bei einer 1 bis 2. Bis 2 plus, so den Dreh.
Elmar?
Ich bin bei einer 2 auch, weil wenn wir jetzt gleich eine 1 geben, das wäre dann...
1 bis 2.
Das wäre...
1,5.
Nein, ich bin bei einer 2, bei einer glatten 2.
Glatte 2, würde ich sagen, ist verdient an der Stelle auch nach einem Jahr. Und jetzt mit Blick auf die Uhr, wir müssen noch über ein paar Leute reden. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben ganz viel, was Sie vorweihnachtlich von uns anhören können. Es kommen jetzt noch ein paar Minuten, über die wir sprechen. Wir haben noch einen Minister, über den wir dringend noch reden müssen.
Den hast du uns mitgebracht.
Nee, den habe ich gar nicht mitgebracht. Den hat der Kollege Otto, der Elmar hat den mitgebracht. Das ist nämlich der Minister Kruner. Das ist der einzige Minister, der gar nicht vorne auf der Regierungsbank sitzt, sondern in der zweiten Reihe im Landtag. Warum ist das so?
Ja, weil er die Staatskanzlei leitet, wenn man so will. Und eigentlicher Chef der Staatskanzlei ist natürlich der Ministerpräsident. Dementsprechend gibt es da keinen zusätzlichen Sitz. Manche sagen sogar, ja, ein Staatskanzleiminister, ist das nicht auch eher so eine Art
Staatssekretär?
Stimmt aber nicht. Also in Thüringen, Stefan Gruner ist ja auch noch Minister für Europa, Bundesangelegenheiten.
Und? Sport und Ehrenamt.
Sport und Ehrenamt. Also er hat wirklich, das war aber schon immer so bei den Staatskanzleiministern, glaube ich, die längste Visitenkarte im kompletten Kabinett. Und Stefan Gruner verbindet eine langjährige Freundschaft mit dem Ministerpräsidenten. Die kennen sich also wirklich sehr gut. Stefan Gruner ist Mario Vogt als Vorsitzender der Jungen Union in Thüringen im Amt gefolgt. Und Mario Vogt hat früher schon immer gesagt, ja, auf den Herrn Gruner, da muss man wirklich, also nicht muss man Acht geben, sondern da kann man ein Auge drauf haben, weil der ist wirklich der künftige Ministerpräsident. Hat er wirklich schon mal gesagt, zwar vielleicht eher so in hintergründigen Runden, aber der hält sehr, sehr große Stücke auf ihn. Und Stefan Gruner ist so ein bisschen das, was natürlich auch der vorherige Staatskanzleiminister Benjamin Emanuel Hoff für Bodo Ramelow war. Er ist so der Vordenker, der also Perspektiven entwickelt, neue Ideen und, was man eben als Staatskanzleichef vor allen Dingen auch macht. Er koordiniert die Arbeit von drei Partnern unterschiedlicher Parteien. Das ist schon allein nicht
also
so
er ist auch
einfach.
Also er ist auch der Strippenzieher.
Er ist der Strippenzieher, genau. Und darüber hinaus kümmert er sich eben, Bürokratieabbau ist auch noch sein Thema. Er pusht das mit dem grünen Herzen auch extrem.
Ehrenamtsgesetz hat er sich einen Staatssekretär geholt, genau. der da viel macht.
Jetzt jüngst gab es ja erst diese große Ausschüttung aus dem Ehrenamts.
Genau, 100.000 Euro, das war eine Förderung für einen Feuerwehrverein.
Also er bringt da also auch wirklich frischen Wind rein und nochmal vielleicht ganz kurz auf die JU geguckt, aus der er kommt. Also vorher, bevor er jetzt in das Ministeramt wechselte, war er dann auch schon Geschäftsführer der Landtagsfraktion. Das ist also auch ein wichtiger koordinierender Job. Er war früher mal Landtagsabgeordneter, ist dann aber aus dem Landtag geflogen. Also er hat auch schon ein paar Niederlagen eingesteckt. Er wollte mal Bundesvorsitzender der Jungen Union werden. Auch das hat nicht funktioniert. Aber die Junge Union in Thüringen, muss man sagen, hat sich wirklich zu einem, ja, so einem Machtzentrum entwickelt. Also zu einem nachfolgende Politiker, weil wenn wir uns anschauen, wer alles, nämlich aus der Jungen Union stand, innerhalb der Landesregierung, Mario Vogt, Stefan Gruner waren beide Landesvorsitzende, Beate Meissner war Kreisvorsitzender der Jungen Union, der Andreas Bühl, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, war auch Kreisvorsitzender der Jungen Union, der ist CDU-Fraktionschef jetzt, der Landtagspräsident Thaddäus König, auch Kreisvorsitzender der Jungen Union. Ich weiß gar nicht, habe ich noch jemanden vergessen im Kabinett? Ich glaube nicht. Also
ich glaube, wir haben sie alle.
Es ist schon enorm.
Lennart Geibert, der aktuelle JU-Landesvorsitzende, ist jetzt in den Landtag eingezogen.
Ist Landtags, genau, ja. Wenn man was kritisieren will vielleicht an Stefan Gruner, ist es auch so ein bisschen dieses so sehr PR-lastige, ein wenig so auf Show ausgerichtete, ne? Aber ich finde, das hält sich sogar noch in Grenzen. Und ich muss sagen, er hält gute Reden, intellektuelle Reden, ohne dass sie zu schlau daherkommen. Also man kann ihm noch gut folgen. Und er gibt was für Konservative ja nicht ganz unwichtig ist, der AfD sehr gut Paroli im Landtag.
Bei welcher Benotung für Stefan Gruner bist du?
2+.
Elena, deine Wahrnehmung? Auch 2+. Ich bin da auch bei Stefan Gruner bei einer 2 tatsächlich.
Ihr überstimmt mich heute. Ihr seid
ich habe ja gesagt 2+, dann geben wir ihm nochmal eine 2+.
Sind wir bei der 2+, dann hat er sich jetzt an die Spitze gesetzt. Jetzt sind wir mit der Ministerriege durch, würden noch mal ein paar Minuten über die Fraktionsvorsitzenden reden und würden dann noch über den Ministerpräsidenten sprechen. Also Sie merken schon, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diesen Podcast über mehrere Tage verteilt, sich über die Weihnachtsfeiertage im Weihnachtsfrieden oder dazwischen anhören. Das ist überhaupt kein Problem, man kann da immer Stopp drücken und dann an der Stelle einfach weiterhören. Wir gehen die Fraktionschefs mal schnell durch. Christian Schaft, Elmar, den hast du uns mitgebracht.
Ja, Christian Schaft, langjähriger, mittlerweile vergleichsweise jung noch. Ich habe mir sein genaues Alter habe ich jetzt gar nicht recherchiert.
Sagst aber du noch
ist
die Fraktion?
Ist auf jeden Fall in den 30ern, ja
ich stimmt. Ich alles erinnern
ja,
heute.
Ja. Das gibt's doch gar nicht. Also es ist schon fast so eine Selbstverständlichkeit. Welche Fraktion war er noch? Nein, Christian Schaft natürlich linke Fraktion. War sehr lange wissenschaftspolitischer Sprecher, ist jetzt eben, war dann auch linke Vorsitzender eine Zeit lang und ist jetzt eben Fraktionschef. Also derjenige, wenn man so will, der natürlich dafür sorgt, weil die Brombeer-Regierung selbst ja keine eigene Mehrheit hat, dass die Mehrheit im Zweifel steht, wie nämlich jetzt bei der Verabschiedung des Haushalts und bei anderen Sachen. Was hat er dafür erreicht und für seine Fraktion in Gesetze reinverhandelt? Nämlich das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr, was wirklich sehr, sehr teuer war, was die Landesregierung, vor allen Dingen die CDU, definitiv nicht wollte.
Und wofür sie eigene Projekte jetzt nach hinten gestellt
genau.
hat.
Genau. Dass zum Beispiel der Einstieg in das kostenfreie Schulessen und auch Essen an Kindergärten ist nach hinten gestellt worden. Auch der beitragsfreie Hort ist nach hinten gestellt worden. All das kann man sich jetzt gerade nicht leisten, aber die Linke hat sich da gut verkauft. Und ich finde, ich muss sagen, die Linke ist pflegeleichter, als es die CDU war. Also die CDU, die ja in der vorhergehenden Legislatur auch dafür gesorgt hat, dass eine Regierungsmehrheit der rot-rot-grünen Koalition stand, hat sich häufiger auf die Hinterbeine gestellt, als es die Linke jetzt macht.
Die Einschätzung teile ich tatsächlich. Andreas Bühl, der CDU-Fraktionsvorsitzende, auf den wir gleich noch kurz kommen, der ist ja schon aus den Haushaltsverhandlungen 2025 rausgekommen und hat Christian Schaft und die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mitteldorf als pragmatischere Köpfe bezeichnet, als es die vorherige Fraktion möglicherweise war. Zur Ehrlichkeit gehört dazu, Mario Vogt wollte damals nur mit Bodo Ramelow über Haushalte verhandeln. Jetzt diesen Doppelhaushalt 26-27, den hat man da verhandelt, wo er hingehört, nämlich im Parlament. Elmar, hast du eine Note für Herrn Schaft parat?
Ich würde ihm eine 2- geben.
Elena?
Ich wäre bei einer 2.
Ich bin auch bei einer 2 für Christian Schaft tatsächlich.
Gut, dann?
Dann einigen wir uns auf eine 2 und gehen auch gleich in der Reihe weiter, kommen zur zweiten, eigentlich zur ersten Oppositionsfraktion im Thüringer Landtag. Die habe ich mitgebracht, das ist die AfD-Fraktion. Warum sage ich die erste Oppositionsfraktion im Landtag? Weil sie natürlich die stärkste Kraft ist, aber nicht regiert. Fraktionsvorsitzender ist Björn Höcke. Ich hätte jetzt fast lapidar gesagt, bekannt aus Funk und Fernsehen an verschiedenen Stellen. Ich will mal kurz ein paar Sachen über die Fraktion sagen und auch über Höcke, der ja auch Landesvorsitzender ist. Also die Partei, das haben wir mehrfach schon erwähnt heute, ist weiterhin im Umfragehoch. 39% sind jüngst bei INSA gemessen worden. Das ist der höchste jemals für diese Partei gemessene Wert in Thüringen. Björn Höcke hat es geschafft, dass seine Fraktion doch sehr geeint hinter ihm steht. Das ist eine große Fraktion mit mehr als 30 Abgeordneten. Und die ist doch relativ, steht doch relativ geschlossen und auch relativ geschlossen hinter Björn Höcke. Beim Haushalt hat die AfD jetzt so ein bisschen die Arbeit verweigert tatsächlich, hat einen großen Alternativhaushalt angekündigt und dann eine lose Blattsammlung vorgelegt mit 28 oder 29 Alternativanträgen, wo sie Ideen recycelt hat, die einige Ideen recycelt hat, die schon Jahre alt sind. Kinderbegrüßungsgeld, Flughafen Erfurt als Drehkreuz für Migration ausbauen, also für Abschiebung heißt es bei denen. Genau, das war, da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und ansonsten klagt die AfD gegen alles und jeden derzeit, beschäftigt Verfassungsgerichte, Landgerichte und so weiter und so fort. Genau, und Herr Höcke ist jetzt jüngst auch mal Thema im Bundestag gewesen, nämlich als der verteidigungspolitische Sprecher Lukassen der AfD-Fraktion ihn dafür kritisiert hat, dass er eben gerade sagt, die Wehrpflicht soll nicht wieder eingeführt werden und das, obwohl die AfD das ja bei sich im Grundsatzprogramm stehen hat.
Und gegen den läuft jetzt, glaube ich, ein Ordnungsverfahren.
Genau, gegen den läuft jetzt ein Ordnungsverfahren, weil Herr Höcke ist ja kritisiert worden. Ich habe jetzt irgendwo auch gelesen, ich glaube, es war in der Welt, bin ich mir nicht ganz sicher, könnte auch im Spiegel gewesen sein, dass ja der Herr Prager das Thema in der Fraktion unbedingt diskutieren wollte. Herr Prager ist ein Intimus von Björn Höcke, war früher selber Landtagsabgeordneter und ist jetzt in den Deutschen Bundestag eingezogen. Und Frau Weidel muss dann wohl gesagt haben, naja, bitte nicht vor Weihnachten jetzt noch irgendwie so einen öffentlichen Stress, aber wir verfolgen das an der Stelle weiter. Und genau, was müssen wir zur AfD und zu Herrn Höcke noch sagen?
Eine Note, würde ich sagen.
Eine Note?
Eine Note.
Haben wir schon gesagt, dass der AfD-Landesverband als gesichert rechtsextrem eingestuft wird?
Stimmt, das haben wir noch nicht gesagt. Der AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Im Übrigen, das habe ich jetzt auch gelernt, ist diese Einstufung am Ende gar nicht relevant für ein Verbot. Aber das muss man sagen, der Verfassungsschutz, den die AfD am liebsten ja, sie sagen immer, sie wollen ihn reformieren, aber eigentlich wollen sie ihn abschaffen. Würde, der beobachtet die Partei als erwiesen rechtsextreme Bestrebung. Björn Höcke ist verurteilt worden wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und diese Urteile sind rechtskräftig, also er ist ein rechtskräftig verurteilter Fraktionschef. Das muss man auch sagen. Genau, jetzt sind wir bei einer Note für Björn Höcke. Da bin ich so ein bisschen unentschieden tatsächlich. Wenn man es aus seiner Sicht betrachtet, muss man ihm, glaube ich, eine relativ gute Note geben, wenn man alles so ein bisschen, wenn man alles gegeneinander abwägt. Ich bin bei einer 3- bei Björn Höcke. Wie seht denn ihr das?
Elena?
Ich wollte zuerst dich anschauen, Elmar, und wollte mich schön rausziehen und quasi als Letzte.
Ihr könnt euch da jetzt nicht rausziehen.
Nein, wir wollen sogar nicht rausziehen. Ich sehe das nämlich genauso wie Fabian. Es gibt eben diese zwei Ebenen. Aber wir haben jetzt bei den anderen, haben wir ja nur die Ebene betrachtet, wie wirken sie für sich und ihre Partei?
Genau.
Wenn wir das bei Björn Höcke machen, dann ist er eigentlich bei einer 2. Weil er macht also unwahrscheinlich viel richtig, was seine Anhänger angeht. Er hat die Partei in Thüringen zu einem Allzeithoch geführt. Man mag von der Partei selber halten, was man will, und von der Politik auch halten, was man will. Aber wenn man das singulär betrachtet, dann kriegt er eine vergleichsweise gute Note, um nicht zu sagen, würde ich ihm ein Gut geben. Gebe ich ihm ein Gut.
Die Frage ist halt, und das müssen wir, glaube ich, noch mal ganz kurz diskutieren, kann man das eben bei so jemandem wie Björn Höcke singulär diskutieren? Ich glaube, das kann man nicht. Man muss das eben immer mit betrachten.
Ja, ja, deswegen habe ich auch noch mal kurz darauf hingewiesen, dass wir noch mal sagen müssen, okay, der Landesverband, auch wenn das jetzt irrelevant ist in Bezug auf ein Parteiverbotsverfahren, aber natürlich ist das nicht eine Partei wie die andere. Das ist so, ne? Aber wie ist sein Job für seine Partei? Die ist schon gut. Wir können dann sagen, klar, wenn wir das zusammenmengen, haben wir bei den anderen allerdings nicht gemacht. Okay, da kann man wieder abwägen und sagen, ja, die sind auch, werden jetzt nicht vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. So, Elena, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesagt, was ich meine, aber was meinst du?
Ich wäre so bei so einer 3 gewesen. Also deutlich schlechter als du und
weiß ich gar nicht, was das ist.
Ungefähr so wie du. Auch im Hinblick darauf, dass beim letzten AfD-Parteitag, da hatte die junge, die junge Alternative, wann war denn das?
Die heißt jetzt Generation Deutschland.
Die jetzt Generation Deutschland da ist. Die wollte immer noch mal pushen und wollte immer noch mal haben und hat das irgendwie alles nicht geschafft, hat da seine Mehrheiten nicht hinbekommen. Hätte ich gesagt, okay, in der Bundespartei an sich ist er auch umstritten. Und ja.
Aber er ist der Machtfaktor, muss man sagen.
In Thüringen ist er der Machtfaktor.
Ja, auch in der Bundespartei, glaube ich auch. Also er hat da mehr mitzureden, auch wenn im Hintergrund, als man glaubt, in Teilen.
Ja. Aber worauf haben wir uns jetzt geeinigt?
Ja, wir haben uns darauf geeinigt, auf eine 3.
Okay, haben wir es gemacht. Dann müssen wir jetzt noch über zwei weitere Fraktionschefs sprechen, die uns Elena mitgebracht hat.
Wir reden erst über
Herrn Liebscher, über den können wir relativ kurz reden, SPD 6%, und dann über Frank Augsten, BSW.
Genau, Herr Liebscher, Fabian hat es gerade gesagt, Lutz Liebscher, 40 Jahre alt jetzt, seit letztem Jahr Fraktionschef.
Wir müssen aber insgesamt noch über 3 reden, oder?
Ja, Herr Bühl kommt danach noch von der CDU.
Okay. seit einem Jahr als Fraktionschef der SPD. Und was mir bei Herrn Liebscher zuerst in den Sinn kommt, ist sein Internetauftritt tatsächlich. Das ist gar nicht so sehr seine Fraktionsarbeit, sondern sein Auftritt im Internet. Da ist er auch in relativ vielen Medien mit publik gegangen, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den Jahren davor, dass er sich immer wieder gesagt hat, okay, wir müssen die Partei nach außen oder die Fraktion nach außen hinstellen, und hat jetzt zuletzt mit Tuff im Landtag, einem Thüringer Instagrammer, ein Video gedreht, in der getanzt hat, ich weiß nicht, so eine Musik. So.
Ja, das ist so ein,
wenn du es nicht weißt, also was soll ich dann sagen?
Was sollen wir sagen? Wir sind hier deutlich weniger TikTok-affin als du. Das ist so dieser eine Thüringer, der da durch ganz Thüringen läuft und alle Städte mal besucht und sich dann Menschen sucht
und immer die gleiche Bewegung macht.
Und immer die gleichen Bewegungen. Wir verlinken das mal irgendwo hier, dann könnt ihr das mal angucken.
Wenn ich fand es lächerlich. Also mein Urteil ist, sowas braucht es nicht. Klar, Hintergrund, er möchte gerne junge Wählergruppen erschließen oder er möchte auf die SPD aufmerksam machen. Funktioniert das so? Kann sein, ich habe es jetzt nicht messen können, aber die Umfragen haben jetzt nicht dazu, also sind jetzt nicht gerade durch die Decke gegangen.
Das ist richtig.
Das ist eine Digitalstrategie, die er fährt. Und
aber ist es nicht eher eine Lutz-Liebscher-Promo-Strategie als eine SPD-Strategie? Ich glaube, da kann er deutlich besser werden.
Er ist aber auch kein SPD-Vorsitzender.
Er ist aber SPD-Fraktionsvorsitzender.
Er ist SPD-Fraktionsvorsitzender, nicht SPD-Landeschef.
Weil man sagen muss, die SPD-Fraktion, wie stark ist sie gerade? Wie viele Abgeordnete? Ich möchte es gar nicht sagen.
Man kann sie immer noch nicht an einer Hand abzählen. Das sind nämlich 6.
Ja.
Gut. Was man bei Lutz Liebscher, glaube ich, positiv sagen muss, war das ganz laute Einsetzen für die freien Schulen. Das hat er, das hat die SPD.
SPD-Kernprogramm ist das auch.
Ja, ist Kernprogramm, das, genau. Aber mit 6%, wenn es nach dem BSW geht, hat das hat die SPD auch nur für 6% Vorstellungen zu äußern in jedem Haushalt. Dann ist das schon ein Erfolg gewesen, dass man sich da so hat durchgesetzt. Auch Matthias Hay, der frühere Fraktionsvorsitzende, hat im Bereich Bildungspolitik Akzente gesetzt, den Kindergarten, diesen Kindergartenfonds, den es jetzt gibt, der geht auf Matthias Hay zurück. Der hat das schon im August ganz laut gefordert, während andere das jetzt für sich nach dem Motto, wer hat's erfunden, für sich vereinnahmt haben. Das geht auf die SPD zurück.
Was ich noch kurz sagen wollte, die SPD wird in meiner Wahrnehmung immer so als kleine Schwester, kleiner Störfaktor in der...
Kleine nervige Schwester,
also, habe ich mal geschrieben. Du hattest das ja kommentiert, kleine nervige Schwester. Dann habe ich es wahrscheinlich von dir tatsächlich.
Und ich wurde jetzt angesprochen aus der SPD, ich möge das bitte nicht wiederholen und ich sage es an der Stelle mit ganz viel Überzeugung, die SPD ist in der Brombeere das, was die Grünen in Rot-Rot-Grün waren, die kleine nervige Schwester am Koalitionstisch.
Ja. Du kennst dich doch damit wahrscheinlich sogar im richtigen Leben aus, oder?
Ich habe keine kleine Schwester, ich habe zwei
jüngere Brüder.
Warst du nicht die kleine nervige Schwester?
Stimmt, und ich habe eine ältere Schwester, aber ich war bestimmt nie nervig und immer.
So, dann gehen wir mal über die Note für Herrn Liebscher.
Ich wäre bei einer 3 gewesen. 2 minus. 2 bis 3.
Ich wäre bei einer 4 plus.
Ja, ich teile die Einschätzung des Kollegen Otto. Ich bin da auch eher bei einer 4 plus.
Weil man kann so negativ drauf, alles ist doch unmöglich.
Gar nicht.
Auf jeden Fall.
Gar nicht. Auch aus den genannten Gründen. Ich glaube, Herr Liebscher kann da deutlich besser werden.
Genau.
Worauf haben wir uns jetzt bei einer 3, 2 mal 4 plus?
3 bis 4, sagen wir.
Sagen wir bei 3 minus am Ende.
3 minus, Elmar?
3 minus?
Ja,
kann
natürlich.
Kann man da mitgehen? Gut. Frank Augsten.
BSW. Muss man dazu sagen, Herr Augsten wollte eigentlich immer den Posten des Ministers, des Umweltministers haben, wurde dann quasi mit dem Posten des Fraktionsvorsitzenden so ein bisschen abgewatschelt, so ein bisschen so hier.
Abgefunden.
Genau. Er hat das, glaube ich, auch selbst gesagt, dass er quasi lieber Minister, Umweltminister geworden wäre. Und Herr Augsten tritt immer auf, wenn wir in unseren Runden sind und sprengt auch oft einfach manchmal beinahe die Brombeere, indem er immer wieder Sachen raushaut, die man dann versucht einzufangen.
Er sorgt zumindest regelmäßig mit seinen Äußerungen für einen gewissen Puls bei Pressesprechern von SPD und CDU.
Er sorgt auch für Puls überhaupt in der Brombeere. Er trifft sich schon mal so ein bisschen unabgestimmt mit Björn Höcke und sagt, ach komm, ein wenig reden könnte man doch schon mal.
Genau, aber da muss man auch dazu sagen, dass das BSW angetreten ist, um halt eben eine neue Redekultur einzuführen. Und
das BSW ist aber auch angetreten, um die AfD in der Regierung zu verhindern.
Das haben sie ja auch gemacht.
Und vielleicht, was man auch noch erwähnen sollte, ist, dass Herr Augsten ja nicht immer BSW-Mitglied war.
Stimmt, der war ehemals noch bei den Grünen.
Genau. Ja. Und vielleicht erinnerst du dich noch, das war, glaube ich, unser erster gemeinsamer Parteitag, da hat Herr Augsten sogar noch für den Landesvorstand kandidiert, bei den Grünen. Und ist später dann ausgetreten, war sogar mal Landessprecher der Grünen. Also das ist das Pendant zu einem Landesvorsitzenden bei den anderen Parteien. Also an exponierter Stelle hat er schon anderweitig Landespolitik gemacht, nämlich bei den Grünen. Jetzt eben beim BSW.
Aber er steht eben auch für eine Fraktion, das ist zumindest meine Einschätzung, die wird euch überraschen, die ein bisschen auch dem Thüringer Landtag ganz gut tut, finde ich. Weil sie diejenigen, die da schon länger unterwegs sind, an vielen Stellen auch mal ein bisschen frisch macht. Die müssen dann eben auch mal ihre eingefahrenen Wege verlassen. Das ist nicht immer schön und es ist auch nicht immer irgendwie alles so überzeugend, was das BSW abliefert. Aber das BSW sorgt zumindest dafür, und deswegen aus meiner Sicht tut das BSW dem Landtag gut, sorgt zumindest dafür, dass man auch mal über kreativer über Sachen reden kann und nicht eben alles im Sinne von, ich will ja gar nicht Denkverbote sagen, dieses Wort, aber nicht eben immer alles gleich an die Seite gestellt wird, weil es nicht einem Parteiprogramm entspricht.
Und bisher hat er die Fraktion auch gut im Griff.
Hat sie ganz gut zusammengehalten. Ist auch Fachpolitiker, wenn er über Fachthemen redet ohne Zettel, dann redet er auch, kann er ja sogar sehr überzeugend reden. Hat ansonsten bei Dingen, die er ablesen muss, eher ehrlich gesagt einen Charme wie eine Büroklammer. Aber das... Aber
Ja, das stimmt, aber ich finde seine schonungslose Ehrlichkeit oft gut. Weil er sagt, ja, wisst ihr was, das ist ja unser erster Haushalt, den wir jetzt als Fraktion aufstellen. Wir haben eigentlich,
keine Ahnung,
formuliert es ein bisschen anders genau, aber am Ende läuft es darauf hinaus, wir haben keine Ahnung. Dementsprechend waren wir froh, von den anderen beiden so unterstützt worden zu sein und dennoch haben wir eigene Akzente eingebracht. Da hält er eigentlich mit der Wahrheit gar nicht hinterm Berg und das ist doch sehr gut.
Und wie benoten wir Herrn Augsten jetzt?
Ich wäre bei einer 2 minus gewesen.
Elmar?
Ich bin bei einer 3 plus.
Ich bin auch bei einer 3.
Ich schüttel nur den Kopf.
Sie schüttelt nur den Kopf. Elena schüttelt wieder nur den Kopf. Also wir sind bei einer 3 bei Herrn Augsten. 3 plus. Plus bei Herrn Augsten, jawohl. Nur schon 2 minus ist näher an 3 plus, hast du auch wieder recht.
Genau.
2,4 und 2,6, ne? So war das doch am Ende. Und wir müssen noch über 2 Männer reden. In dieser langen Podcast-Folge reden wir über Thüringen und wir reden als erstes über den CDU-Fraktionsvorsitzenden.
Andreas Bühl, der, wie gesagt, auch aus dem Junge Union Machtzentrum ursprünglich mal hervorgegangen ist, vorher in der vorhergehenden Legislatur parlamentarischer Geschäftsführer war und jetzt in der konstituierenden Sitzung mal seine 5 Minuten Ruhm hatte, weil er also wirklich dem Alterspräsidenten, der die Sitzung geleitet hat, richtig Kontra gegeben hat.
Machtergreifung ist mir da noch im Kopf.
Genau, also durchaus ein Wort gewählt hat, was er, glaube ich, so jetzt nicht mehr in den Mund nehmen würde, in dem Zusammenhang zumindest. Aber er macht seinen Job unaufgeregt, gut. Man muss jetzt ja auch immer sagen, Fraktionschef der regierungstragenden Fraktionen haben es ja oftmals nicht leicht. Zum einen setzt man immer voraus, sie müssen die größte Regierungsfraktion auch wirklich auf Linie bringen, zusammenhalten. Und dann stehen sie aber immer so ein bisschen im Schatten der Minister und des Ministerpräsidenten vor allen Dingen. Also oftmals werden sie dann gar nicht im Plenum mehr erwähnt, wenn der Ministerpräsident schon gesprochen hat oder ein Minister hat gesprochen. Und er schafft es trotzdem immer wieder, eigene Akzente zu setzen. Und deswegen muss ich sagen, bin ich von ihm angenehm überrascht, wie er das in vergleichsweise kurzer Zeit hingekriegt hat, sich eben aus diesem, wenn man so will, Schatten von Mario Vogt, der vorher die Fraktion geführt hat, rauszuarbeiten.
Ja. Ich glaube, man muss mal noch mal ganz kurz die Frage stellen, hatte Andreas Bühl sich nicht eigentlich Hoffnungen auf ein Ministeramt gemacht?
Da gehe ich mal stark von aus, weil Fraktionschef ist eben, obwohl es ein extremer Machtfaktor ist, weil
das ist eigentlich ein Trostposten, ne? So galt es immer.
Ist ein Trostposten, aber wenn man drüber nachdenkt, wo werden die Entscheidungen gefällt? Die Entscheidungen werden im Parlament gefällt. Und dementsprechend sind die Fraktionschefs natürlich sehr, sehr wichtig.
Er hat aber auch gerade in seiner eigenen Fraktion, ich glaube, das muss man auch nochmal sagen, es gibt ja auch in seiner eigenen Fraktion so ein paar kleine Schwierigkeiten, die dann immer mal bei Landtagsabstimmungen offenkundig werden. Jetzt zur Haushaltsabstimmung, als die ehemalige Kreizer Landrätin Martina Schweinsburg, schöne Grüße an der Stelle, sich dann bei einem AfD-Antrag enthalten hat, wo die CDU geschlossen eben dagegen gestimmt hat. Oder auch Henry Worm, der früher mal Landtagsvizepräsident war. Also da gibt es natürlich auch Themen, die innerhalb der CDU-Fraktion, das will ich damit sagen, die Andreas Bühl wirklich austarieren muss. Denn es gibt immer noch einige Leute in der Fraktion, die sagen, ja, dann machen wir es halt mit der AfD, mit der haben wir eine Mehrheit.
Ja, das stimmt, aber die aktuelle CDU-Landtagsfraktion ist weitaus homogener
als die vorherige.
Und weniger AfD-affin als die vorherige.
Das stimmt.
Also du hast die beiden Abgeordneten genannt. Martina Schweinsburg ist sowieso ein unabhängiger Geist, eine der langjährigsten oder mit dem Eichsfelder Landrat die langjährigste Landrätin der Republik, die ja gerne weiter Landrätin auch geblieben wäre, nur aus Altersgründen ausscheiden musste.
Aber für den Landtag ist sie noch nicht zu alt.
Nein, für den Landtag ist sie nicht zu alt. Sie hat ja auch gute Ideen und sie ist weiterhin ein Machtfaktor. Sie bringt sich zurzeit jetzt noch nicht so viel ein, das muss man sagen. Und Henry Worm, der schon sehr, sehr lange auch im Landtag sitzt, der war schon immer jemand, der gesagt hat, auch in der Vergangenheit, ja, wir müssen zumindest in Teilen mit der AfD reden. Da hat er nie einen Hehl draus gemacht. Aber die anderen Unterstützer, die sind mittlerweile gehören der Landtagsfraktion nicht mehr an. Deswegen hat es Andreas Bühl im Gegensatz zu Mario Vogt noch leichter.
Eine Note, Elmar.
Meine Note ist eine 2.
Helena?
Ich bin bei einer 2+.
Ich bin auch bei einer 2 bei Andreas Bühl tatsächlich.
Ja, habt euch verschworen gegen mich.
Nein, wir sind also bei einer 2. Ich meine, das ist doch gut. Da sind wir uns schon fast einig. Ja, jetzt haben wir tatsächlich 83 Minuten schon über das Kabinett und über die Fraktionsvorsitzenden, ja, es sind nur Fraktionsvorsitzende, gesprochen und haben über einen noch gar nicht gesprochen, dem wir jetzt irgendwie die letzten 5 Minuten vor Weihnachten noch widmen wollen, über den Thüringer Ministerpräsidenten Mario Vogt, Klammer auf, CDU, Klammer zu. Und ich würde, Elena, dich als erstes mal fragen, was ist dein Eindruck von Mario Vogt nach einem Jahr?
Mario Vogt ist mit vielen Versprechungen gestartet. Mario Vogt wollte viel besser machen, viel anders machen. Mario Vogt hat viel angestoßen in meiner Perspektive. Ich muss aber auch sagen, es ist auch oft nur, also er sagt viel, was er machen möchte, was er ändern möchte. Es ist noch nicht so viel rumgekommen.
Das ist dein Eindruck. Das Elmar, wie ist deiner?
Ich gebe Elena da recht. Allerdings, wie es so ist, nach einem Jahr kann oftmals noch nicht so viel passiert sein. Man stößt viele Sachen an. Was macht Mario Vogt? Mario Vogt ist auch, er ist ein strategischer Geist, er ist auch ein Meister der Selbstvermarktung.
Grünes Herz.
Genau, es gibt eben Kabinettsmitglieder, die gerne, wenn Mario Vogt redet, anfangen zu stoppen, ab welcher Minute er denn das erste Mal das grüne Herz erwähnt. Also er geht damit auch, will ich sagen, den eigenen Kabinettskolleginnen und Kollegen teilweise auf den Geist. Finde ich, schafft er es dennoch, für gute Stimmung zu sorgen innerhalb dieser Brombeere. Ich habe selten erlebt in den vorhergehenden Regierungen, dass sich die Ministerinnen und Minister so oft um den Hals fallen bei Begrüßungen, wirklich Küsschen rechts, Küsschen links, das ist mir schon fast ein wenig zu viel.
Ich weiß aber nicht, ob das die Schuld oder das von Herrn Vogt ist.
Die Schuld nicht, das habe ich ja nicht gesagt. Nein, aber er ist ja jemand, wenn er an der Spitze steht, ist er jemand, der das entweder zulässt oder eindämmt. Und er sagt, ja, ich finde das gut. Das will ich damit nur sagen. Also ich glaube, er ist schon die Klammer dafür. Ja. Sonst würde er diesen Job nicht an dieser Stelle richtig machen, der dafür sorgt, dass die Stimmung so ist, wie sie ist. Und die ist ja im großen Teil in der Regierung, würde ich sagen, gut.
Ja, aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen die ist in der Regierung gut und die ist in der Gesellschaft gut. Und mein Eindruck ist, dass er...
Ich glaube, da glaubst du richtig.
Mein Eindruck ist...
Ich glaube, wir wollten ja erstmal über die Stimmung in der Regierung reden. Aber gut, Elena, dann reden wir über die Stimmung in der Gesellschaft.
Wir haben dich noch gar nicht gefragt.
Ich sag schon gleich noch was, mach dir mal keine Sorgen. Wir haben ja eingangs gesagt, die Brombeere hat 37%. Sind das 37? Ich überschlag's nochmal kurz. Ja, sind es. Das ist deutlich weniger, als sie zur Landtagswahl bekommen hat. Und ich glaube tatsächlich, und bin ja eigentlich kein Freund von Glaubensfragen, ich bin überzeugt, dass ein Beleg davon ist, dass das, was eigentlich an guter Stimmung in der Regierung herrscht, also ich teile deine Einschätzung, Elena, ich teile Elmar, ich teile auch deine, Elena, was in guter Stimmung in der Regierung herrscht, das kommt draußen nicht an. Diese Brombeere hat ein absolutes Imageproblem. Schöne Grüße an die Staatskanzlei. Ich bleibe weiterhin bei meiner Einschätzung dazu, die ich schon vor einem halben, dreiviertel Jahr mal getroffen habe. Und das ist, glaube ich, auch das, was du, wo du sagst, genau, das Funk mit für verantwortlich.
Genau, was ich auch kritisiere, man kann nicht immer sagen, es ist alles schön und wir sind überall so gut. Unterrichtsausfall jetzt zum Beispiel oder unsere Wirtschaft, der geht so gut. Wir applaudieren uns oder die Leute applaudieren uns. Wenn das in der Gesellschaft nicht ankommt, wenn das Lebensgefühl in der Gesellschaft ein anderes ist und da muss man kommunikativ auch hingehen, das hinzubekommen, zu sagen, okay, wir machen viel, wir wissen, es ist noch nicht alles perfekt, da kann man auch ehrlich sein. Also man muss das nicht schönreden, finde ich. Man könnte auch ein Stück weit ehrlich sein und das ehrlich kommunizieren. Und was wir noch nicht angesprochen haben, vielleicht bei Herrn Vogt, was Herr Ottos Lieblingsthema ist und ich hier nochmal ganz kurz mit aufgreifen wollen würde. Weißt du schon einmal, was
Sie
ich
hören uns
möchte?
Unsere Augenbrauen hochziehen, sowohl Herr Otto als auch mich.
Ich weiß es nicht, was du jetzt meinst.
Herr Vogt hat auch noch ein Plagiatsaffäre.
Ah, ich erinnere mich, ja.
Wissen wir noch nicht so ganz.
Die Älteren unter uns werden wissen, dass es schon über Monate dauert, dass die TU Chemnitz diese Doktorarbeit von Mario Vogt prüft.
Und ja, das war, glaube ich, August 2024.
Kurz vor der Landtagswahl, ja. Genau. Und nachdem wir als Funke-Medien berichtet hatten, dass es nach 11, 12, 13, 14 und 15 Monaten noch kein Ergebnis gibt, haben jetzt die Kollegen vom MDR aufgegriffen, es gibt nach 16 Monaten immer noch kein Ergebnis. Und wir warten, harren alle gespannt der Prüfergebnisse, ob die irgendwann mal kommen.
Das Interessante ist, dass immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, wenn wir Kommentare bekommen, wenn wir Leser oder ich Leserbriefe bekomme, ich kann nicht für euch sprechen, auch immer auf diese Plagiatsaffäre, auf die Plagiatsprüfung abgestellt wird. Jedes einzelne Mal. Und ich glaube, da hat Herr Vogt echt mit zu kämpfen.
Ganz oft, hast du recht. Da ist er auch dünnhäutig, was das angeht. Ich wollte auch ganz kurz nochmal darauf zurückkommen, was du gesagt hast. Regierungswahrnehmung, Wahrnehmung in der Bevölkerung. Okay, ich würde mir bei ihm auch mehr Selbstkritik wünschen. Natürlich kann man alles schönreden, aber die Menschen sehen ja, wie es ist zurzeit und es ist natürlich nicht alles schön. Dementsprechend die Außenwahrnehmung ist eine andere. Selbstkritik auch vielleicht beim Thema Dissertation, weil es wird schon relativ lange geprüft. Das ist doch ein Anzeichen dafür, dass man nicht so ohne weiteres sagen kann, ja, da ist doch ganz eindeutig, dass er da nicht plagiiert hat, würde ich jetzt mal interpretieren. Sollte es zu einer Aberkennung des Doktorgrades kommen, wäre das natürlich ein extrem harter Schlag für einen Menschen, der einen Großteil seiner Karriere nämlich auch auf diesem akademischen Werdegang aufgebaut hat, der auch als Professor zumindest vor seiner Ministerpräsidententätigkeit gearbeitet hat. Ich gehe davon aus, selbst wenn es, wenn er seinen Doktortitel nicht mehr tragen dürfen sollte, wird er nicht aus dem Amt zurücktreten. Aber es wäre schon ein ganz harter Schlag und es wäre natürlich auch wieder Wasser auf die Mühlen der politischen Konkurrenz.
Und es wäre Wasser vor allen Dingen auch auf die Mühlen derer, die diesen Plagiatsvorwurf, seit er im Raum steht, wirklich in zum Teil unflätigster Weise nutzen. Ihr habt das angesprochen. Egal, wo man hinkommt, mit wem man spricht. Und das steht nicht nur in Leserbriefen, das steht ja vor allen Dingen unter jedem Artikel, unter jedem Video, wo Mario Vogt auftaucht, kommen dann irgendwelche Fragen zu Plagiat und dies und das. Es wird also, das ist diese Blase, teilweise würde ich sagen, sind es auch Trolle oder Bots oder was auch immer, die das wirklich sinnflutartig dann irgendwo drunter schreiben. Und da haben die Populisten vom rechten Rand, weiter rechts noch sogar, da eine große Verantwortung. Das muss man einfach auch sagen. Und das über und jetzt beantworte ich deine Frage von vorhin, was ich zu Mario Vogt sage, und das überlagert so ein bisschen auch, dass ja durchaus was geschafft wurde. Also Bürokratiemelder ist relativ schnell ins Gleis gesetzt worden. Entbürokratisierungsgesetz ist jetzt auf dem Weg. Zweites Entbürokratisierungsgesetz soll kommen, mit dem Lieblingsthema von Mario Vogt, und das meine ich jetzt nicht, ob man Met oder Gagtis sagen sollte, sondern mit dem Thema Genehmigungsfiktion, wo Anträge, die nach 3 Monaten nicht beschieden wurden, als genehmigt gelten. Das müssen jetzt bundesgesetzliche Regelungen noch passieren. Vogt hat es geschafft, Thüringen in Berlin wieder auf die Landkarte zu bringen, Thüringen in Brüssel auf die Landkarte zu bringen, war in Washington unterwegs, hat da viele Termine gemacht, hat da für Thüringen wirklich die Werbetrommel gerührt und selbst beim großen Spargelessen der Außenhandelskammer für Thüringer Bratwurst geworben. Das muss man auch sagen.
Also, er hat die erste große politische Delegation nach Israel angeführt seit dem 3. Oktober 2023. Also er hat auch schon eine Menge bewegt, hast du recht.
Das muss man wirklich.
Ja, nur wie nachhaltig das noch ist. Und was ich auch noch ganz gerne einfügen würde, ist, dass Mario Vogt mit Björn Höcke, also Mario Vogt hat Björn Höcke quasi inhaltlich stellen wollen im Wahlkampf. Vielleicht könnte man das auch noch mal ganz kurz aufgreifen, weil das doch noch mal eine andere Dimension eigentlich.
Aber er hat es auch gemacht.
Genau, inhaltlich stellen wollen. Er hat sich dann nach mit Herrn Höcke auch noch mal, du hast gerade gesagt, Met oder Gagtis, gezopft quasi, hat da auch noch mal eine andere.
Er zopft sich regelmäßig mit Björn Höcke auch im Parlament, auch vom Rednerpult aus oder auch mit der AfD, jetzt zuletzt erst in dieser Haushaltsaussprache dann zum späten Abendstunden, wo er dann sagt, er hätte schon Energiepolitik gemacht, da waren die AfD noch gar nicht im Landtag. Also der ist da schon auch auf einem klareren Weg unterwegs als andere. Das will ich vielleicht noch gerne dazu sagen. Und vielleicht das als letztes noch, er hat ja so ein Lieblingswort, was er jetzt immer auch vor sich herträgt, de facto Mehrheit. Da ganz kurz zur Erinnerung, die Brombeere hat 44 Mandate im Landtag, Linke und AfD haben auch 44, machen aber mit Sicherheit nichts zusammen, sodass Vogt sagt, weil die nichts zusammen machen, haben wir quasi eine Mehrheit. Und das alles mit dem, was ich gerade schon genannt habe, auch an Dingen, die er bewegt hat. Also er hat ja wirklich auch Dinge bewegt und die hält diese Regierung ein Stück weit zusammen, was nicht immer ganz einfach sein dürfte, auch aus unterschiedlichen Gründen, die wir gerade schon über die einzelnen Ministerinnen und Minister genannt haben. Wenn Sie das nochmal nachhören wollen, spulen Sie gern zurück. Das ist völlig in Ordnung. So dass man zu einer Benotung von Mario Vogt kommen müsste, die wir jetzt mal ausverhandeln und gucken mal, was der Elmar sagt.
Nein,
der
ich werde es jetzt als letzter mal sagen.
Du wirst es jetzt als letzter sagen, dann sagt Elena es jetzt als Erste.
Ich finde es schwierig. Ich wäre bei einer 2 bis 3, 3 plus.
Ja. Was sagt Elmar?
Ich sage es als Letzter.
Es immer noch als Letzter sagen möchte. Okay. Interessant. 3 plus steht auch hier bei mir auf dem Zettel.
Mhm. Okay.
Jetzt, Elmar, jetzt musst du dann doch noch rauskommen.
Ich hätte gesagt 4 plus 3 minus.
4 plus 3 minus. Dann sind wir 3 minus,
ihr
2 mal 3 plus.
Ihr seid kategorisch schon Nörgler, ihr Lieben.
Ich war jetzt genau, ich habe deiner Meinung. Ich habe auch 3 plus gesagt.
Ich war ja noch ein bisschen
mehr. Also sind wir klar, quasi bei Mario Vogt bei einer 3.
Ja,
bei einer klassischen 3. Ist das auch die Note, die wir seiner gesamten Regierung so all über all geben würden?
Wenn wir es jetzt nicht alles nochmal zusammenrechnen und quasi ein Bauchgefühl und.
Also Bauchgefühl. Bauchgefühl
ja, ich würde sagen 3, 3 minus.
Ja, bin ich dabei?
Ich bin auch bei einer 3.
3. Also sind wir bei einer 3 für die Regierung Vogt, Benotung bei den einzelnen Ministerinnen und Ministern?
Nach einem Jahr.
Nach einem Jahr, das muss man sagen, nach einem Jahr. Und wir werden das in schöner Regelmäßigkeit, nämlich immer zum Jahresende, wiederholen. Ich danke euch, das hat mir wirklich Spaß gemacht.
Ja, und Kollegen, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich bei euch keine Schülerin gewesen bin.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich weiß jetzt auch, weshalb ich nie Lehrer werden wollte. Und ja, wir haben hier eine gute 90 Minuten haben wir jetzt die Regierungspolitik nach einem Jahr resümiert. Das ist also wirklich was man sich in mehreren Teilen anhören kann.
Zeit für mich zu fragen, wann gibt's uns denn wieder?
Wir starten jetzt, und das würde ich jetzt noch sagen, in die Weihnachtspause, die etwas länger ist. Uns wird es das nächste Mal im Februar geben, in dieser oder einer anderen Konstellation. Das müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall haben wir eine längere Weihnachtspause, deswegen auch eine längere Folge kurz vor Weihnachten, wo wir sie uns alle drei gehört haben, mit einem wirklichen Thema, wo man auch länger mal zuhören kann. Das ist wunderbar. Und jetzt ist ja auch die Zeit da. Also wenn Sie von Politik nicht die Finger lassen können, hören Sie diese Folge sehr gerne.
Und Fabian, bevor du wieder quasi nicht zum Ende kommst.
Bevor ich ins Quasseln komme, ne? darf ich sagen, wenn es Ihnen gefallen hat, liken Sie uns, teilen Sie uns, vergeben Sie Sterne. Euch darf ich herzlich danken. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und Ihnen ein frohes Weihnachtsfest wünschen für den Fall, dass Sie uns vor Weihnachten hören. Ein frohes Weihnachtsfest gehabt zu haben für den Fall, dass Sie uns nach Weihnachten hören. Einen guten Rutsch ins neue Jahr für den Fall, dass Sie uns vor Silvester hören. Und ein frohes neues Jahr für den Fall, dass Sie uns danach hören.
Bis dann.
Da schließe ich mich an und tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Indulge in all your holiday faves this season, knowing you're getting the good stuff your body craves with Kachava's all-in-one nutrition shake. It's your post-holiday recovery kit with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. And it actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry, you can even savor the season and enjoy getting the nutrition you need. There are endless ways to personalize your cachava, whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee. With every 2 scoops of cachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to cachava.com and use code NEWS for 15% off. That's cachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS.